Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie reden, Sie dreckiger kleiner Schlammblüter?
Das war ein Zitat von Mavolo Gaunt.
Du bist hier unerwünscht.
Das war ein Zitat von Morfin Gaunt. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Mavolo und Morfin Gaunt.
Heute wird's düster, Leute.
Ja, das stimmt. Und ich habe direkt schon mal einen kleinen Disclaimer am Anfang, weil ich mir so dachte, das habe ich mir auch schon bei Mirops Folge damals gedacht. Und das ist ja wirklich eine ganz, ganz schreckliche Familie.
Ja.
Und ich finde auch diese gesamte Geschichte und wahrscheinlich auch die ganze Folge, die wir besprechen, die ist ja voller verbaler und körperlicher Gewalt innerhalb von Familien. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, falls ihr selbst solche Erfahrungen macht oder gemacht habt, möchten wir euch an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal sagen, damit muss man nicht alleine bleiben und ihr müsst Gewalt niemals als normal oder als irgendwas hinnehmen, das zur Familie dazugehört. Also holt euch Unterstützung, wenn ihr sie braucht. Entweder bei einer vertrauten Person oder einer professionellen Beratungsstelle. Und es ist absolut okay, Hilfe anzunehmen. Und vor allem, ihr seid nicht schuld. Also verbale oder körperliche Gewalt innerhalb oder außerhalb einer Familie, egal wo, erlebt, das ist nicht normal. Ihr seid nicht schuld und holt euch auf jeden Fall Hilfe.
Und wenn euch das triggert, dann hört euch die Folge nicht an.
Ja.
Hört euch lieber eine Folge an, die ein bisschen lustiger ist. Vor kurzem haben wir Ron besprochen, da kann man mal reinhören, weil es ist, also ja. Es hat mich auch runtergezogen, das vorzubereiten, hat mir gar keinen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich dachte zwischendurch so, ich weiß gar nicht, warum wir darüber reden, weil das ist wirklich, würde sagen, mit eins der dunkelsten Kapitel, die wir in der Harry Potter Welt so kennen. Da gibt es nichts Spaßiges, es ist nicht so wie bei Voldemort, über den wir uns lustig machen können, weil seine Pläne scheiße sind. Es ist auch nicht so wie bei den Dementoren, wo man irgendwie immer noch mal was Lustiges findet, weil es irgendwie absurd ist und es irgendwie ein fremdes Wesen ist, was da merkwürdige Sachen macht und wo man dann wenigstens noch so ein bisschen was rauskitzeln kann. Also in dieser Folge werden wir gar nichts rauskitzeln. Es ist ein bisschen, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist nicht nur ein bisschen, es ist schlimm. Aber zur Vollständigkeit halber werden wir es jetzt trotzdem hier einmal durchgehen. Genau. Und wenn es euch zu düster ist, macht's aus. Es ist nicht schlimm, ja, wenn diese Folge keine Klicks kriegt. Also
ja,
das überstehen wir.
Auf jeden Fall.
Wir starten mit Mavolo, dem Vater der Gaunts. Und er ist irgendwann vor 1890 geboren, das wissen wir nicht ganz genau, in Großbritannien. Und gestorben ist er irgendwann um 1925 herum, Pi mal Daumen, im Anwesen der Gaunts.
Wir kennen ihn als brutalen und verarmten Großvater von Tom Riddle. Dazu müssen wir auch einmal noch mal kurz sagen, wir nennen ihn jetzt in unserer Folge Mavolo. Ich glaube, das haben wir auch schon immer so gehandhabt. Aber ja, er heißt im deutschen Buch Forlust. Das ist natürlich dem zu schulden, weil Tom Riddle ja dieses tolle Rätsel, dieses Anagramm, glaube ich, heißt es, macht mit, ja, ist Tom Mavolo Riddle ist Lord Voldemort. Nee, so passt natürlich jetzt nämlich nicht, weil der muss natürlich jetzt jedes Land mit seiner eigenen Sprache sich irgendeinen Zweitnamen überlegen, damit das noch aufgeht. Im Deutschen heißt Mavolo, also Forlust, damit Tom Forlust Riddle auch dieses Rätsel da erfüllt. Ja. Ich habe mir jetzt hauptsächlich was zu Mavolos Namen rausgesucht. Ja. Das ist ja auch dann der sinnvollere Name für J.K. auf jeden Fall. Es ist ein ausgedachter Name, damit das Wortspiel halt eben auch im Englischen funktioniert. Man könnte es aber auch herleiten aus dem lateinischen Wort volo, das heißt ich will, und malum, das bedeutet das Böse. Also ich will das Böse. Ich finde aber den Namen Forlust ehrlich gesagt, das klingt so nach einem fiktiven, ausgedachten Namen. Das ist ja.
Ja? Nee, ich habe das immer so hingenommen.
Forlost? Ich finde, das ist ein ganz komischer Name.
Ja, aber.
Bei Mavolo würde ich noch sagen, ja, okay, das klingt nach einem Namen, aber Forlost,
nee,
das
also,
klingt für mich nicht nach einem Namen.
Also in allen. Also, dann bist du keine Fantasy-Leserin. Also da gibt es ja Namen, da denkst du dir, also das
okay,
wirklich
ja,
ausgedacht,
okay,
da ist Forlost.
Das mag sein.
Wirklich schon, wo du denkst so, oh ja, nee, das ist ein normaler Name. Deshalb, also da bin ich niemals drüber gestolpert. Niemals.
Okay. Ich finde, man stolpert ein bisschen über den Namen an sich, weil es halt nicht so ein, ja, so ein, das ist so ein holpriger Name irgendwie, finde ich.
Halt kein Name wie Heinz oder so, ne, sondern ist halt.
Ja, Heinz fände ich jetzt auch. Im Schwedischen heißt Tom ja Tom Detlef
Riddle. Im Schwedischen oder Dänischen? Auf jeden Fall, was da
irgendwie. Ja, irgendwie eins und ein, irgendwas aus dem Norden, ja.
Ja.
Sehr witzig. Naja, und Gaunt, da habe ich nochmal reingehört bei Mirops Folge, da habe ich behauptet, das hätte keine Bedeutung. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee kam, weil Gaunt hat eigentlich schon eine Bedeutung. Es ist nämlich ein englisches Wort und wenn man es übersetzt, bedeutet es schauerlich, finster und ich finde, das passt sehr gut zu dieser Familie.
Es ist aber auch komisch, finde ich, die Namensgebung, weil die so darauf abzielt, dass die böse sein wollen oder dass das so deren.
Ja.
Aber ich finde, die sind gar nicht böse im herkömmlichen Sinne, weil die verfolgen ja eigentlich keinen Plan, also so wie Voldemort oder andere oder so ein Lucius, der da seine eigenen Pläne hat, die ja auch böse sind, ne, weil auch aus Egoismus und Narzissmus heraus entstanden sind. Bei den Gaunts ist es einfach nur alles hyper, mega, primitiv und es hat ja keinen höheren Zweck für niemanden. Das ist ja einfach, die leben einfach nur so und kommen da aus ihrer Schleife nicht raus und wollen das ja auch gar nicht. Deshalb finde ich, das so mit diesem Bösen und so zu verbinden irgendwie immer, fällt mir irgendwie schwer, weil für mich das ja auch keine, das sind ja keine so Villains, keine Gegner, sondern die sind einfach nur scheiße.
Ja, ja.
Das ja, ist genau. Irgendwie, weil du kannst die nicht mit unter einen Hut stecken mit Todessern oder mit Voldemort, weil das die sind einfach nur so schrecklich. Ohne eigentlich Grund. Die sind, weil die da sind, sind die so. Und es ist weder eine Entwicklung noch irgendwie ein Ziel erkennbar. Die sind einfach nur total kacke. Und das ist so, wo ich mir denke, ja, weiß ich nicht.
Ja, absolut richtig. Und es scheint ja auch irgendwie so eine Familientradition zu sein bei den Gaunts, dass man die Kinder immer mit dem Buchstaben M benennt.
Ja.
Das passt natürlich dann auch wieder nicht mit Forlust zusammen, denn der beginnt mit V. Aber im Englischen beginnen die alle mit M.
Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen. Mavolo zum Beispiel ist kleiner als sein Sohn Morfin, hat aber einen kräftigen Körperbau mit breiten Schultern und hat ungewöhnlich lange Arme. Deshalb kann man assoziieren, dass er ein bisschen aussieht wie ein Affe.
Harry hat diese Assoziation, ja, als er ihn sieht, ja.
Genau, also da, ne, das ist irgendwie so ein bisschen, vermutlich aus diesem inzestuösen Familienbund heraus. Und er hat leuchtend braune Augen, kurze, struppige Haare und ein faltiges Gesicht. Natürlich später im Alter dann, ne. Seinen Zauberstab kennen wir nicht. Beim Patronus habe ich hin und her überlegt, ne. Das Erste, was einem einfällt bei den Gaunts, ist natürlich die Schlange. Fand ich jetzt irgendwie zu lame und hätte ich jetzt auch wem anderes zugeschrieben. Deshalb habe ich mir bei ihm überlegt, dass es vielleicht eine Hyäne sein könnte, weil Hyänen allgemein ja jetzt auch nicht als sehr nette Tiere gelten. Die haben eine krasse Rangordnung in ihren Rudel. Ne? Wir kennen das auch so von König der Löwen, ne? Da sind die Hyänen ja auch nicht so nett. Und dachte ich mir, könnte sein, die sehen auch nicht so nett aus. Also so eine Hyäne ist jetzt kein so ein süßes Kuscheltierchen. Und dann dachte ich mir so, ja, es ist eine Hyäne.
Finde ich gut. Es gibt ja auch gerade jetzt, wo du es gesagt hast, bei König der Löwen gibt es ja eine dieser richtig dumme Hyäne.
Ja.
Eine Mitläufer-Hyäne.
Ja, aber das ist die einzige, die ich mag. Weil die witzig ist.
Ja, aber wenn, dann würde ich eher so, weil ich finde, sonst sind die Hyänen sehr gerissen und hinterhältig. Und so würde ich die, hast du ja gerade selber gesagt, so würde ich die jetzt gar nicht so sagen, weil die keinen Plan haben, sondern die sind einfach scheiße. So wie so eine Mücke eher.
Aber es gibt,
also,
keine,
einfach scheiße.
Aber es gibt keine Tiere, die einfach scheiße sind.
Nee, genau. Deswegen, aber bei Hyäne, genau, dann sehe ich halt nur diese eine doofe Hyäne, weißt du, wie ich meine? Ich habe die Schlange genommen bei ihm, weil mir da auch nichts Besseres eingefallen ist. Ich habe bei beiden die Schlange, weil mir einfach nichts eingefallen ist, weil du es genauso, wie du gesagt hast, es gibt keine doofen Tiere. Die beiden lieben aber Schlangen, sind beides Paselmünder, von daher fand ich das einzig Logische. Aber ja, es ist schwierig bei denen, finde ich.
Der Irrwicht könnte sein, dass er sich selbst als Muggelgeborener oder auch als Squib sehen könnte. Das ist ja wirklich seine schlimmste Vorstellung. Und ich glaube, da kommt auch nicht so viel dran. Also ich glaube, sein schlimmstes Problem, also es ist natürlich schlimm, wenn Mirope einen Muggel heiratet oder, ne, das ist alles schlimm. Aber ich glaube, dafür sind die auch zu ich bezogen. Ich bin der Beste und ich bin der Erbe Slytherins und ich bin ein Gaunt. Deshalb glaube ich, dass es nichts ist, was außerhalb von seinem Körper ist und deshalb glaube ich, dass es alles sich um ihn drehen würde.
Ja, ich habe was Ähnliches. Ich habe ihn selbst ohne diese Erbstücke, die er ja besitzt, weil er ja irgendwie immer so fürchtet, dass seine Familie und seine Blutlinie so bedeutungslos werden. Und diese Erbstücke sind, bedeuten ja quasi etwas für ihn, weil sie eben beweisen, dass er von diesen Familien abstammt. Und deswegen habe ich gedacht, wenn er selbst irgendwie, keine Ahnung, irgendwann alt, schwach und dann irgendwie so vergessen, weil halt diese Erbstücke nicht mehr da sind.
Beim Spiegel ist es mir so ein bisschen schwer gefallen, weil ich mir denke, die sind ja auch nicht besonders schlau. Ich weiß nicht, ob die über den Tellerrand hinausblicken können. Ich meine, klar könnten wir jetzt sagen, oder das habe ich auch aufgeschrieben, ja, die Gons allgemein wünschen sich, oder zumindest die beiden Männer wünschen sich, dass das Haus Gaunt wieder riesig ist, dass die super beliebt sind, super reich sind, dass alles nach ihrer Idee von der Welt quasi geschieht. Aber ich glaube, dass die gar nicht so weit denken können, sondern ich meine, die beschränken sich ja, im Prinzip beschränkt sich deren Welt auf deren Anwesen, auf deren Haus. Und ich weiß nicht, ob die so weit denken können. Ich meine, klar, die können sich überlegen, ich würde mir das wünschen und dann hassen die alle anderen Menschen und alle, die anders sind und nicht in deren Weltvorstellung passt. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, wo der Spiegel wirklich ins Stocken kommen könnte, sich zu überlegen, was er da jetzt zeigen soll, was auch ein bisschen Sinn ergibt.
Ja, oder ist es dann halt etwas sehr Primitives, sowas wie, keine Ahnung, ein bestimmter Muggel, den die halt aus dem Dorf nicht mögen, der irgendwie leidet oder so.
Ja, genau. Ja, das
so was ganz auch Primitives. Sein,
ja. Ne? Ja, genau.
Ja, ich habe es aber auch ähnlich gedacht. Also bei Mavolo kann ich es mir vielleicht noch eher vorstellen als bei Morphin, weil ich glaube, Mavolo als in seiner Kindheit hat das, glaube ich, noch mehr mitbekommen, dass das Haus oder die Familie Gaunt angesehen war, mal, durch Erzählungen oder vielleicht auch, weil er... Ich glaube, er war auch anders in der Zivilisation als seine Kinder. Also ich glaube, er hat noch mehr mitbekommen von der Zaubererwelt als seine eigenen Kinder. Und ich glaube, so die Reaktion auf seinen Namen oder auf seine Familie, ich glaube, da hat er schon noch mehr mitgenommen. Und ich glaube schon, dass er deswegen diesen Verfall schon auch irgendwie ein bisschen mitbekommen hat. Er hat ja auch selbst maßgeblich dazu beigetragen. Deswegen denke ich schon, dass er sich selber aber auch so ganz plump so auch sich selbst so als Oberhaupt so einer ganz starken Familie sieht.
Ja, genau.
So aber ohne so jetzt, so dieses Reichtum oder so spielt vielleicht gar nicht mal so eine große Rolle, aber so dieses angesehen zu sein, reinblütig zu sein, also so wie er das sich immer in Kindheit vielleicht angehört hat, weil diese Familie mal diesen Ruf hatte, so stellt er sich das vielleicht dann wieder vor.
Ja, auch so weniger vielleicht so sein eigener Wunsch, sondern eher das, was ihm so selbst in der Kindheit so eingetrichtert worden ist, was so das Ideal sein sollte. Ne? Ich glaube, irgendwann, es muss ja mit ihm quasi aufgehört haben, weil es endet ja auch die Generation mit seinen Kindern, also diese ganze Gaunt-Geschichte. Und da denke ich mir so, irgendwo muss das ja ins Stocken gekommen sein. Und wie du ja schon gesagt hast, da muss er maßgeblich dran Schuld gehabt haben. Also ich glaube, da kann nichts Komplexes zu erwarten sein.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber da sind wir jetzt ja eigentlich schon auch bei seiner Kindheit oder seiner Familie. Er wächst vermutlich in einer Familie auf, in der ständig von Salazar Slytherin gesprochen wird. Also so nach dem Motto, vergiss niemals, woher wir kommen. Weil das auch so wie das Einzige ist, was diese Familie noch hat. Ich glaube, dass er Einzelkind ist.
Ja.
Weiß nicht, wie du das siehst. Ja.
Ja.
Es ist ja auch häufig so in reinblütigen Familien, beziehungsweise bei so viel Inzest ist es vielleicht auch gar nicht so leicht, Kinder zu bekommen, habe ich mir überlegt.
Ja, ich mir auch.
Die haben ja dann, um diese Reinblütigkeit zu wahren, haben die ja angefangen, ihre eigenen Cousins und Cousinen zu heiraten. Das ist ja oft bei diesen reinblütigen Familien so, einfach damit die bloß nicht in dreckiges Blut einheiraten. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass sich seine Eltern als etwas Besseres sehen, weil sie eben von Salazar abstammen und sie versuchen ja ganz verzweifelt, dieses Bild auch aufrechtzuerhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel sein Vater oder sein Großvater ihm immer wieder erzählen, dass die Gaunts zu den ältesten Zaubererfamilien gehören, dass ihr Blut reiner ist als das von anderen Familien und so weiter. Aber gleichzeitig wachsen die ja schon in Armut auf, weil sie ja irgendwo vielleicht in ihrer eigenen Welt diesen Blick noch haben, aber in der Zauberergesellschaft an sich ja überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Mhm. Also anders als zum Beispiel die Malfoys, die es ja irgendwie trotzdem noch geschafft haben. Ne? Die haben Zauberminister herausgebracht, die haben ihren Reichtum bewahrt, die waren irgendwie schlau genug, um irgendwie mit Artefakten irgendwie zu handeln oder sowas. Das haben die Gaunts nicht geschafft. Sie haben halt nicht viel außer diese Hütte und all diese beiden Erbstücke, das Medaillon und den Ring. Und ich glaube auch, dass Marvolo da nie so wirklich rausgekommen ist.
Nee, das würde ich sagen, das wissen wir sogar.
Ja, der ist da aufgewachsen, der ist da geblieben und ja.
Ja, ich zum Beispiel, ich glaube auch, dass diese Art, also wie sie zusammengelebt haben, bei Marvolo schon so war, dass es hauptsächlich um Hass auf Muggel ging, dann diese familiäre Abstammung und ultra viel Gewalt. Also ich glaube, da ist nichts mit Worten gelöst worden an Problemen. Ich glaube, dass die Hierarchien sehr klar waren. Und weil Marvolo und später ja auch Morfin und auch Mirob, denen fehlt ja entsprechende soziale Kompetenz. Und zwar von der Wurzel an.
Ja, total. Ja, und weißt du, was ich glaube? Dieser Hass von den Muggeln, ich meine, klar, der ist natürlich schon immer da, weil Muggel sind ja nicht so viel wert wie Zauberer in deren Augen. Aber ich glaube, die leben da in ihrer Hütte, bilden sich ein, sie sind die geilste Zaubererfamilie der Welt und ja so viel besser als alle anderen. Während Muggel im gleichen Dorf in prächtigen Villen leben, in schönen Anwesen, die haben Jobs, die haben Reichtum. Da muss man sich ja nur mal das Haus der Riddles angucken. Ich meine, das ist natürlich später auch ein bisschen runtergekommen, aber es ist ein großes Anwesen. Ja, die Gaunts, glaube ich, die sind einfach neidisch auf diese Muggel. Und ja, das klar. ist so dieser primitive Hass, der dann noch dazukommt zu diesem Blutsgedanken, dass die sich einfach denken, wieso leben wir als Zauberer hier in dieser Hütte, müssen uns verstecken, dürfen in der Öffentlichkeit nicht zaubern, dürfen unsere Macht nicht ausspielen, während die dann ein schönes Leben führen.
Ja, ja, genau. Das ist, also ich glaube am Ende ist es wirklich super primitiv, deren Gedanken, die haben, und die können nicht um die Ecke denken. Und sie tun es auch nicht. Sie geben sich mit nichts Mühe. Wirklich mit gar nichts geben die sich Mühe. Und die finden sich quasi mit ihrer Art zu leben, haben sie sich abgefunden, weil der nächsthöhere Gedanke direkt ist, ja, aber wir stammen ja von Salazar Slytherin ab. Dass das aber keinen Wert hat im Rest der Welt, das checken die nicht, ja klar.
Ja, die ruhen sich da total aus.
Ja. Aber also, grundlos.
Das macht ja keinen Sinn. Was haben sie davon?
Gar nichts.
Ja.
Also das ist wirklich, also ich finde es so beängstigend, wie die sich damit abgefunden haben, dass man so lebt, wie die leben, runtergekommen. Da ist ja nichts schön in dieser Umgebung. Und die sich einfach denken, ja, das, also wir leben so, aber ne, ich habe ja noch den Ring und ich habe das Medaillon. Mhm. Also es ist ganz weltfremd.
Die sind auch in so einer Spirale gefangen, die kommen da ja überhaupt gar nicht mehr raus.
Nee, wissen
die. Weil die auch nichts anderes in der Welt erleben. Die haben ja so einen beschränkten Horizont, dass die sich ja auch gar nicht drauf einlassen können. Was gäbe es sonst noch für Optionen?
Ja, es gäbe ja tausende Optionen, theoretisch, könnte man denken. Aber die nehmen ja nichts davon wahr und vielleicht ist es auch besser so.
Ja, das wahrscheinlich.
Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Marvolo auch nach Hogwarts gegangen ist, als er 11 geworden ist, weil es eine Zaubererfamilie ist, es ist Tradition, dass englische Kinder nach Hogwarts gehen. Auch er wird einen Brief bekommen haben, ich bin mir sicher, dass er auch nach Hogwarts gegangen ist. Natürlich war er im Haus Slytherin, ist ja klar. Ich glaube, dass er ein durchschnittlicher Schüler war, weil er ja später, also er kann ja Parsel und so Flüche aussprechen und so kann er ja auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir zauberertechnisch jetzt wissen, dass er komplett eine Niete ist. Deshalb glaube ich, war er ein durchschnittlicher Schüler. Ich denke, er war super unbeliebt. Er war komplett alleine, und da wir ja schon gesagt haben, dass wir davon ausgehen, dass er keine Geschwister hatte, war er auch alleine in Hogwarts. Das heißt, er hat sich so durchgequält oder aufgrund von anderen Auffälligkeiten ist er tatsächlich von Hogwarts rausgeflogen.
Ja, das stimmt. Das ist auch eine gute Option, ja. Also ich habe auch gedacht, ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass die Eltern damals schon gesagt haben, so, nee, dieses Konzept Hogwarts, ne, da werden irgendwie auch nicht reinblütige Familien aufgenommen und so. Also ja, die sind ja so Slytherin fixiert, dass sie vielleicht dann auch die Ansichten von Slytherin teilen. Und Slytherin wollte das ja nicht, dass nicht reinblütige Familien nach Hogwarts kommen. Egal, ich würde tendenziell schon auch eher sagen, dass Marvolo vielleicht sogar noch in Hogwarts war. Aber auch ich denke, dass er vielleicht gefürchtet war. Also er wusste bestimmt, sich Respekt zu verschaffen. Wahrscheinlich durch seinen Namen, wahrscheinlich durch die Tatsache, dass er Parsel sprechen konnte. Auch weil er einfach brutal ist. Also Konflikte löst er einfach mit roher Gewalt. Hat er keine andere Sache je gelernt. Ich glaube, er war einfach ein komisches Kind und die anderen Kinder haben das gespürt. Also ich glaube, sie haben ihn gemieden. Ich glaube, er hatte keine Freunde. Er war eher für sich. Ja. Aber ich glaube auch, das hat ihm gereicht. Der ist Einzelkind. Ja. Ich glaube, der hat das auch nicht gebraucht. So. Nee. Und in Wahrheit haben aber alle anderen Kinder immer eher, also selbst die Slytherins, ne, die wissen, oh, das ist ein Slytherin-Erbe und mein Vater hat schon mal was von der Familie gehört oder was auch immer. Aber selbst die denken sich so, okay, der ist irgendwie strange.
Ja, ich denke auch. Also, das.
Also, ich glaube auch, dass er keine schönen Erfahrungen in Hogwarts gemacht hat. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Crabbe zum Beispiel kann auch das Dämonenfeuer beschwören, ist aber kein durchschnittlicher Schüler und ist eher eine hohle Fritte. Also, ja. Ich weiß nicht, ob eine Tatsache, nur weil man Flüche oder nur weil man Gewalt mit Magie bewirken kann, dass man dann direkt ein durchschnittlicher Schüler ist. Ich glaube eher, dass er auch untalentiert in allem war, was ihn nicht so wirklich interessiert hat. Und in den Sachen, keine Ahnung, die mit dunkler Magie oder mit Gewalt oder mit Flüchen oder so zu tun hatte, da hat er sich ja vielleicht für interessiert und deswegen war er darin gut. Ja. Aber ja, ich glaube, okay. In allen anderen Dingen war er eher
scheiße.
Unterer Durchschnitt. Ja. Aber ich meine, irgendwie muss er ja selber auch die Blutlinie reinhalten und wird deswegen vermutlich auch eine Reinblüterin geheiratet haben. Wir wissen nicht, wer seine Frau war. Vielleicht hat er sie in Hogwarts kennengelernt. Vielleicht hat sein Vater aber auch noch irgendwo eine Verwandte ausgekramt, die er und schon als Kind klar war, dass er die heiraten muss. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie eine schöne Ehe war. Sie scheint ja auch irgendwie recht früh schon gestorben zu sein, da sie auf jeden Fall nicht mehr am Leben ist, als wir das Familienleben später kennenlernen. Marvolo und seine Frau bekommen aber zwei Kinder, und zwar Morfin und Mirop. Und während Morfin Marvolos gesamter Stolz ist, verabscheut er ja irgendwie seine Tochter umso mehr, denn sie ist kaum in der Lage, Magie zu wirken. Sie ist ja auch eigentlich nur dafür da, den Haushalt zu schmeißen, weil dazu muss man ja auch sagen, wenn er in Hogwarts war, er hat sowas wie Ordnungszauber oder Sauberkeitszauber oder so, hat er offenbar nie gelernt. Und ich stelle mir Marvolo auch als Vater ziemlich schrecklich vor, weil er ja so geblendet ist von diesem Reinheitsgedanken und von seinem Hass auf Muggel, dass er irgendwie gar nicht in der Lage ist, seine Kinder richtig zu lieben oder ihnen irgendwie eine Art von Aufmerksamkeit zu schenken. Und mit Morfin teilt er ja wenigstens noch die Werte, aber Mirop leidet, glaube ich, enorm in ihrem Elternhaus. Marvolo wird auch zunehmend verbitterter und ärmer und er ist ja auch ganz schön paranoid, wie wir später sehen. Also ich glaube, der ist schon, als die Kinder klein waren. Also man kann nur hoffen, dass diese Frau, wer auch immer sie war, dass sie möglichst lange in dieser Familie war und ein bisschen vernünftiger war. Aber ich glaube nicht. Nein. Vielleicht ist sie ja auch bei der Geburt von Mirop oder so dann auch gestorben und das hat vielleicht nochmal den Hass auf Mirop auch nochmal verstärkt. Keine Ahnung, ob er da diese Art von Gefühlen hat. Wir wissen es nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mutter einen positiven Einfluss auf die Kinder gehabt hat oder wenn wir davon ausgehen, dass sie vielleicht bei der Geburt oder kurz danach von Mirop gestorben ist, dann irgendwie Morfin gut ins Leben gebracht hat. Ich glaube, das war vorne bis hinten zum Scheitern verurteilt.
Ja, vielleicht ist sie ja auch abgehauen, ne? Vielleicht ist sie ja gar nicht gestorben, sondern sie hat es einfach nicht mehr ausgehalten und hat einfach die Familie im Stich gelassen.
Ja, weil ich weiß nicht, ob man es im Stich nennen kann oder ob es einfach dann Selbstschutz wäre. Zum Leidwesen natürlich der Kinder, ist ja klar. Aber ich meine, dass da nichts bei rumkommen kann, ist klar. Und ich meine, väterliche Liebe oder Zuneigung, das geht natürlich gar nicht. Wir wissen aber ja, dass Tom Riddle Jr. das ja auch nicht kann. Also vielleicht ist dieses ohne Liebe sein einfach in der Genetik der Gaunts und Abkömmlingen davon in die Wiege gelegt. Vielleicht können die das gar nicht.
Ja.
Und klar. Das, was Mirop später mit Tom Riddle Senior hat, ist ja auch nicht echt. Das ist ja keine Liebe. Ne? Das heißt, vielleicht ist das einfach, ist es gar nicht möglich, dass diese Familie zu positiven Gefühlen imstande ist. Und deshalb ist das vorne und hinten einfach Mucks. Und ich glaube auch, selbst wenn da jemand ein Auge drauf gehabt hätte, wenn da ein Kindermädchen gewesen wäre, niemand hätte es in dieser Familie aus extern längerfristig ausgehalten. Also die Kinder waren so oder so verloren bei den Eltern.
Ja, weil natürlich die das in langer Linie schon so kennen. Also ja. Marvolo ist schon so aufgewachsen, Marvolos Eltern sind schon so aufgewachsen. Also das wurde ja nie durchbrochen.
Nee.
Und es ist anders als bei den Malfoys zum Beispiel, wo man ja sagt, Narcissa wenigstens liebt ihren Sohn und Draco hat Liebe erfahren. Und auch Lucius liebt auf seine verquere Art ja auch seine Familie. Das ist einfach was anderes.
Auch die Blacks kriegen es ja irgendwie irgendwo hin. Die haben auch in der Familie geheiratet. Die haben auch diesen Reinheitsgedanken. Ich will jetzt Familie Black nicht auf ein Podest stellen, ne? Also da ist auch viel schief gegangen. Aber irgendwie haben die ein paar ganz gute Abkömmlinge hervorbekommen. Ja?
Ja.
Ich meine, Sirius ist auch nicht ganz normal, aber er kann lieben. Er hat Mitgefühl, er kann Mitgefühl haben. Andromeda, ja, ist auch ein gutes Beispiel. Tonks, ja. Das sind ganz viele positive Beispiele. Aber ich glaube, in der Familie Gaunt an sich würde das niemals gehen. Das ist einfach verloren. Verloren.
Ja. Ja, und das ist natürlich in doppelter Hinsicht schlimm. Einmal natürlich, weil die auch einfach wirklich nicht intelligent genug sind, wahrscheinlich für viele Gefühle und für Empathie und sowas, einfach durch diesen Inzest. Und dann natürlich auch einfach aufgrund von nicht vorhandener Erfahrungen. Also wenn du nie gelernt hast, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn jemand dich schätzt und jemand dich liebt, wie willst du es weitergeben?
Nee, genau. Ja,
das sind ja Dinge, die haben die nie gelernt.
Ja, und weil sich die Gons aber ja auch nicht außerhalb ihres Anwesens, ihrer Hütte aufhalten, wo sollen sie denn ein Beispiel sehen? Weil, wie denn? Also diese Familie war zum Scheitern verurteilt, das ist einfach so.
Ja, jetzt kommen wir ja gleich schon zu Morphin. Ich habe aber vorher noch eine Frage an dich. Ja, jetzt ist denen ja diese Reinheit total wichtig und auch dieses, wir sind ja Nachfahren von Slytherin und so. Wenn wir jetzt davon ausgehen, Marvolo ist Einzelkind, er hat keine Geschwister. Wieso sind seine beiden Kinder dann nicht schon in festen Händen und wieso haben sie nicht selber schon Nachkommen, um diese Familientradition quasi fortzuführen?
Das habe ich mich auch gefragt, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass Marvolo mit seinen bescheuerten Erbstücken und so und so selbstzentriert ist, dass der das nicht gecheckt hat. Ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Form dazu in der Lage war, sich das gut zu überlegen. Weil ich meine, Inzest geht ja oft auch mit so psychischen Störungen einher. Ich glaube, er war auch nicht richtig dazu in der Lage, solche Gedanken zu fassen. Weil wenn er das hätte machen können, hätte er diese Chance, denke ich, ergriffen. Warum auch nicht? Ne? Abgesehen davon gibt es aber nicht mehr viele, die man hätte heiraten können. Das kommt ja auch noch dazu.
Stimmt.
Das heißt, wenn er seinen Sohn und seine Tochter hätte verheiraten wollen, hätte er ja auch rausgehen müssen. Er hätte connecten müssen. Er hätte mal gucken müssen. Was habe ich hier für Optionen? Ich glaube, er war aber nicht dazu in der Lage. Es geht nicht.
Und ich glaube auch, dass der Ruf in der Familie, also dass der schon so runter war, dass auch andere reinblütige Zaubererfamilien gesagt haben, wir wollen nicht in diese Familie einheiraten.
Ja.
Weil die sind wirklich gestört, die sind ganz komisch, die sind da in ihrer Hütte, die haben gar nichts. Erstens, glaube ich, spielt das auch noch eine entscheidende Rolle. Und ich glaube auch, dass er Mirope gar nicht hätte gehen lassen können, weil er braucht sie. Weil er kann sich, glaube ich, nicht selber am Leben erhalten. Er braucht jemanden, der putzt und kocht und irgendwie Dinge organisiert, auch wenn es schlecht funktioniert mit Mirope, aber trotzdem. Aber ich glaube auch, dass er seinen Sohn braucht, um das auszuhalten. Weil ich glaube nicht, dass er alleine sein kann mit seiner Tochter.
Nein, ich glaube das auch nicht. Also ich denke, es war ihm nicht möglich, sonst hätte er es getan. Hätte er eine Chance gewittert, bestimmt, aber für ihn war es so ein bisschen auch, vielleicht hat er sich auch zu sehr darauf
ausgeruht.
Oder
was ganz Ekliges, vielleicht hat er auch irgendwann gedacht.
Nein.
Ja, aber das ist ja so bei diesen Inzestfamilien.
Ja, aber das sind ja da Geschwister, sie haben sich ja hoffentlich, also nein, es macht es auch nicht besser. Ja, aber
Ich weiß nicht, was der für komische Ideen hat. Aber da dachte ich schon, vielleicht habe ich ja glücklicherweise schon Tochter und Sohn. Das passt ja. Das wäre ganz schrecklich, ja, aber es kam mir jetzt gerade so. Keine Ahnung. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr glaubt.
Das ist aber nur kurz. Nur mit wenigen Worten.
Keine Details. Dann würde ich sagen, können wir zu Morphin kommen.
Ja,
oder?
Dann kommen wir zu Morphin Gaunt. Er ist Ende 1800 irgendwann geboren und Anfang 1900 irgendwie so um den Dreh herum, Großbritannien. Gestorben ist er dann irgendwann wahrscheinlich so nach 1943 mit aber mindestens 36 Jahren, je nachdem wie die Zeitrechnung da ist. Man weiß es nicht.
Wir kennen Morphin als brutalen Onkel von Tom Riddle. Morphin, sein Name ist hergeleitet aus dem Griechischen. Er ist nämlich der griechische Gott des Schlafes. Und Morphin ist ja auch so ein sehr starkes Betäubungsmittel. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Zusammenhang hat.
Ja, nee.
Aber man schreibt es ja ein bisschen anders, ne? Morphin schreibt man ja in den Büchern mit F.
Ja. Aber schreibt man Morphium im Lateinischen mit PH?
Mit PH Morphium.
Ah, okay. Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen. Wir wissen, dass Morphin ein ungepflegtes Erscheinungsbild hat. Er hat schmutzige, ungepflegte Haare, es fehlen ihm Zähne, Er hat kleine, dunkel und düster, bedrohlich wirkende Augen. Die schauen auch so leicht in unterschiedliche Richtungen. Durch die Inzucht in der Familie Gaunt hat er mehrere körperliche Auffälligkeiten und wirkt an sich dadurch auch sehr unheimlich auf andere Menschen. Als Bob Odgen die Familie besuchen kommt, hat er ja auch so ein blutiges Messer und seinen Zauberstab in der Hand und macht auch noch so einen völlig wahnsinnigen Eindruck auf Bob. Das heißt, so im Allgemeinen ist es, glaube ich, der gruseligste Gaunt. Mhm. Man möchte ihm nicht im Mondschein begegnen und später, als dann er von seiner Schwester verlassen wird, also er alleine ist und auch Mavolo tot ist, da lässt er dann sein Bart lang wachsen, dass man fast nichts mehr von ihm sieht, und er trägt natürlich den Ring der Gaunts am Finger, bis Tom Riddle ihm den wegnimmt. Stiehlt. Seinen Zauberstab kennen wir nicht, und bei seinem Patronus, um das nochmal zu den Gaunts zu sagen, die werden nicht in der Lage sein, einen Patronus zu erschaffen. Das ist rein hypothetisch.
Ja, das ist nicht ja klar, hoffentlich
möglich. Ja. Das haben wir bei Mavolo nicht gesagt. Ich habe es jetzt hier nochmal reingeschrieben. Die haben keine glücklichen Erinnerungen und auch schon gar keine starken.
Die sind auch nicht in der Lage dazu.
Also es ist hinten und vorne macht das keinen Sinn. Aber ne, beim Patronus, wenn es möglich wäre, hypothetisch, habe ich mir jetzt bei Bamvolo die Schlange überlegt, aus den gleichen Gründen, wie du sie dir das überlegt hast. Mit, ja. Sie können Pasel, die lieben Schlangen, die gerade Morphin hat ja da so seine Schlangenbesties immer da. Ne? Also der redet ja auch nur auf Pasel im Prinzip. Mhm. Ja, deshalb macht das total Sinn. Und als ein Irrwicht habe ich auch den Verlust der Reinblütigkeit, dieses Erbe, was sie da haben, dass sie das verlieren. Ich glaube, das ist sein größter Albtraum.
Ja, ich habe es noch ein bisschen plumper beschrieben. Ich habe einfach gesagt, er selbst sieht sich ohne Magie, also ohne seinen Zauberstab, weil dieser Zauberstab ist ja so ein bisschen diese Überlegenheit gegenüber von Muggeln, die er hat. Ich glaube, er kennt gar nicht so viele Halbblüter, weil...
Nee.
Er hat keinen Kontakt zu anderen Leuten. Das heißt, ich glaube, sein Hass ist eigentlich nur gegenüber Muggeln, weil die kennt er aus dem Dorf. Und da ist halt eben diese Magie, dieser Zauberstab ja die einzige Überlegenheit, die er ja irgendwie noch besitzt. Ja.
Beim Spiegel habe ich mir, war ich ein bisschen hin und her gerissen, weil erst habe ich mir überlegt, naja, gut, vielleicht würde er sich auch selber, ne, als toller Erbe Slytherins und ruhmreich und alles ist super, sehen. Weil er ja auch so ein bisschen größenwahnsinnig ist, ne, und so allgemein ein bisschen wahnsinnig. Habe ich mir auch überlegt, vielleicht möchte er auch so ein bisschen die Anerkennung seines Vaters haben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer ganz oft, wirklich? Und ich meine, irgendwie kriegen die ja keinen, es ist ja immer noch unterste Schublade, das, was die sich gegenseitig an, ich nenne es jetzt mal, ist ein großes Wort für die, Unterstützung, ja, was die sich an Unterstützung geben. Da frage ich mich, also was ist deren Level? Also was glauben die, was da noch kommt? Weil ich meine, theoretisch würde da ja, ich meine, die sind ja Minus, die befinden sich im Minusbereich von allem. Und da frage ich mich, ob die überhaupt in der Lage dazu sind, da einen gescheiten Wunsch rauszuhauen. Und wenn, dann ist es auch wie bei Mavolo, super primitiv. Also es geht wirklich wahrscheinlich nur um den und irgendwas mit den Erbstücken und irgendwas mit Schlangen und Slytherin. Ja.
Also ich glaube auch nicht, dass er einen persönlichen großen Wunsch hat für sich selbst, weil er hat überhaupt gar keine Vorstellung davon, was man erreichen kann im Leben. Ja. Also was soll er sich denn wünschen für sich?
Ja.
Er kennt diese Hütte und er hat alles, was er kennt und offenbar will, weil er kann überhaupt nicht weiter denken.
Nein.
Deswegen habe ich jetzt auch einfach allgemein gesagt, so ohne dass er da irgendeine große Art von Rolle spielt, einfach Unterdrückung der Muggel und Herrschaft von reinblütigen Zauberern. Fertig. Ja. Weil ich glaube, was anderes kennt er auch nicht.
Nee.
Ja, ganz schlimm. Ja, Morphin wächst unter dem eben beschriebenen verbitterten und bösen Vater auf. Er lernt bestimmt schon früh, dass er Anerkennung bekommt, wenn er sich seinem Vater anpasst. Und dadurch entwickelt er ja schnell die gleichen Werte und die gleichen Vorstellungen. Aber wie gesagt, er kennt ja auch nichts anderes. Und er ist sehr impulsiv und wild. Und ich glaube, er macht halt schon immer, was er will. Und wird auch nur in seine Schranken gewiesen, wenn es wirklich ernst wird. Ansonsten darf er einfach machen, was er will. Wir wissen, er ist mit vielen Schlangen offenbar befreundet, aber er hängt sie ja auch einfach gerne mal an die Tür. Also ich glaube, da hat er auch überhaupt gar kein Gefühl für.
Nee, der bringt die hundertprozentig auch vorher um. Also er wartet nicht, bis die eines natürlichen Todes sterben, sondern der...
Nee, also wenn die ihn langweilen oder wenn die was machen oder einfach mal nur so auszuprobieren, glaube ich, bringt er sie auch um. Ja, oder vielleicht hat er sie auch lebendig an die Tür genagelt und doch, wir wissen es nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall alles eklig. Ich glaube schon, dass er seinen Vater in irgendeiner gewissen Art und Weise bewundert. weil dieser ihm ja auch immer erzählt, aus was für einer besonderen Familie er kommt. Und er kennt ja auch nichts anderes. Und ich glaube, er nimmt auch sein Zuhause als das, was es ist, gar nicht mehr wahr. Also ja. für die Kinder ist es ja einfach das.
Das ist die Welt.
Zuhause. Die kennen es nicht anders.
Das ist
anders.
Die Welt für die. Aber ja. Nicht in diesem positiven Sinne, dass du dir denkst, so, wow, ich bin so happy hier, das ist total toll, sondern die
haben ja keinen Vergleich.
Nee, eben, die kennen nur das und das reicht denen. Also die haben gelernt, dass das reicht.
Ja, und die haben auch gelernt, dass das was ganz Tolles ist.
Ja, genau.
Weil denen ja ständig gesagt wird, was von einer tollen Familie die kommen und wie angesehen das ist und bla bla bla.
Ja.
Glaubst du, er hat sich jemals mit Mirab irgendwie verstanden als Kind?
Nein, ich glaube nicht. Wie denn auch? Wenn du keine Sozialkompetenzen erlernst und er der Ältere ist, wie soll er denn, wenn da so ein kleines hilfloses Baby ist, denken, oh süß, das passe ich jetzt mal ein bisschen drauf aus, bis sie mir auf die Nerven geht. Die hat wahrscheinlich in der ersten Nacht, als sie auf der Welt war, geschrien und Morphin ist hin und hat ihr eine reingehauen. Ganz ehrlich, also es klingt schlimm, und das, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da mal so brüderliche Empfindungen waren. Never.
Nee.
Im Zweifel hat er gedacht, dass Mirab ihm quasi den Rang abläuft und das eher so eine Eifersuchtsgeschichte war und er dachte, er braucht mehr Aufmerksamkeit oder er will nicht, dass sie ihn überholt oder was weiß ich. Es wird alles krank gewesen sein.
Er hat ja auch immer gelernt, dass Überlegenheit das Ding ist, was für diese Familie wichtig ist. Ja. Und deswegen war es ihm auch, glaube ich, immer wichtig, überlegener zu sein als seine Schwester in jeder Hinsicht. Und später auf jeden Fall macht er sie ja auch ständig schlecht, auch vor seinem Vater. Er beleidigt sie und verpetzt sie. Und es ist ihm ja auch egal, was er ihr damit antut. Also was für Konsequenzen das hätte. Ja. Ich glaube, es war ihm auch als Kind schon egal. Hauptsache, er steht besser da als sie. Ich glaube, das war immer so sein Antrieb.
Ja, und was halt auch so, ne, was ihn ja auch so gruselig und so ekelig macht, ist ja auch, dass wenn er dann seine Schwester verpetzt hat, sie dafür ja wahrscheinlich Schläge kassiert hat und alle anderen möglichen Misshandlungen, ihm das vermutlich auch so eine Art Genugtuung gegeben hat. Ne? So, ja, klar. Hat sie schon verdient. Und das ist halt so,
Also, ja, bitte. War ja auch, also Mirab ist ja immer sehr still und wird als sehr schwach gezeigt in den Büchern und das ist natürlich das, was ihn stärker macht.
Ja, genau.
Also weder er noch sein Vater wissen ja überhaupt nicht, wie man mit Mirab umgehen soll. Und während Mavolo ja eigentlich nur in Befehlston mit seiner Tochter spricht, gibt es ja schon so ein paar Situationen später, wo die beiden Geschwister schon miteinander sprechen. Mhm. Aber da merkt man immer, er will immer Mirab schwächer darstellen lassen und schlecht machen. Mhm. Und Morphin ist kein toller, begabter Zauberer oder so, aber er kann besser zaubern als seine Schwester. Und das reicht ja schon, um sich besser zu fühlen. Also ich glaube nicht, dass die beiden nach Hogwarts gegangen sind. Was glaubst du?
Ich auch nicht, weil ich glaube, wenn sie in Hogwarts wären, würden wir das auch wissen. Ich glaube, das ist ja etwas, was ne, die letzten Nachfahren Slytherins waren in dem und dem Jahr in Hogwarts. Und ich glaube, dass das vielleicht historisch gesehen auch nochmal so ein Punkt gewesen wäre. Weil es gibt ja jetzt erstmal keinen Grund für die Zaubererfamilien allgemein, die Gons zu canceln. Die haben sich ja selber aus dem Spiel genommen, das muss man ganz klar sagen. Und so lange ist es ja auch noch nicht her. Also man könnte davon ausgehen, dass wenn die in Hogwarts gewesen wären, wir das gewusst hätten.
Ich denke nämlich auch, dass Mavolo inzwischen so paranoid ist und auch sowas gegen die Zaubergesellschaft hat und gegen das Ministerium hat und ja vielleicht auch selber in Hogwarts so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also jetzt hattest du gerade zum Beispiel gesagt, er könnte ja auch von Hogwarts runtergeflogen sein. Das finde ich einen ganz guten Gedanken, weil dass er dann so aus Trotz sagt, so nö, da schicke ich meine Kinder nicht hin. Außerdem kann er Mirab auch gar nicht hinschicken, weil wer kümmert sich dann um ihn? Ja, das ist ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also ich glaube nicht, dass seine Kinder nach Hogwarts gegangen sind. Aber dadurch lernen halt seine Kinder auch kaum etwas. Ich meine, außer Parsel, ja, das ist immerhin schon mal etwas. Und Flüche, ja, die Schmerzen und Schaden anrichten. Was anderes können die ja nicht. Ich meine, Parsel muss man natürlich sagen, das ist ja intuitiv. Das ja, können das die seit Geburt an, das ist jetzt nichts nicht Erlerntes.
Genau.
Aber das beherrschen die ja wirklich richtig gut. Also die führen ja Unterhaltungen mit einem guten Wortschatz. Das ist, sind die, ich würde sagen, sie sind in Parsel besser gebildet als in
Voldemort.
Ihrem Englisch. Ja, also in ihrem Englisch vor allem.
Ja.
Und während Harry ja zum Beispiel sich auch immer irgendwie vorstellen muss, er spricht gerade mit einer Schlange, um überhaupt das zu verstehen und um überhaupt selber sprechen zu können, können die das einfach so, ohne nachzudenken. Und sie switchen auch hin und her, ohne nachzudenken.
Ja.
das ist ja zumindest mal schon mal eine Fähigkeit. Ich meine, gut, dafür können die, wie gesagt, nicht. Das ist halt einfach so. Aber das ist ja schon mal etwas, was sie können. Aber ich glaube, sie können sonst nicht so viel.
Nein, und ich glaube auch, dass besonders Morphin in Hogwarts auch gar nicht hätte mithalten können. Weil ich wirklich von dem, wie er sich verhält und ne, wie die Familienstrukturen und so sind, ich glaube, dass er sozial so inkompatibel wäre, noch inkompatibler als Marvolo, dass er einfach so negativ aufgefallen wäre, dass er sowieso runtergeworfen worden wäre. Ich glaube nicht,
der
dass
kann
er das
sich auch gar nicht an Regeln halten.
Ja, wie denn auch? Die haben ja nichts gelernt. Die waren ja immer, haben ja immer alles sich um sich selbst kümmern müssen. Und das ist ja, also dann in diesen doch sehr festen Alltag auch, den Hogwarts ja bietet, sich einzufügen. Ich glaube, dass da wäre er nicht in der Lage zu. Und wenn er dazu in der Lage gewesen wäre, du nimmst ja das oft noch irgendwie mit, ne? Also wenn du, das ist ja wie erlernen. Wenn du 7 Jahre lang einen festen Tagesablauf die meiste Zeit im Jahr hattest, dann bleibt da ja jahrelang danach noch was von übrig. Aber ich glaube, das ist nicht so. Das war, ist weder bei Mirob noch bei Morphin so. Die haben das nicht gelernt, in so Strukturen zu leben. Sonst hätten wir das bestimmt irgendwie mitbekommen, weil das sich ja diese Strukturen, die Routinen, diese Gleichheit von jedem Tag, das wirkt sich ja meistens positiv auf die allermeisten Menschen aus.
Und wir wissen auch, das hat Marvolo zumindest später erzählt, dass er keine Eulen in Empfang nimmt und auch keine Briefe öffnet. Ich glaube also zum Beispiel, dass er sich auch schon geweigert hat, den Hogwarts-Brief in Empfang zu nehmen.
Ja, genau, ja.
Und ja, es wird sich bestimmt dann keiner eine Mühe gemacht haben bei einer Zaubererfamilie, wo man weiß, die sind reinblütig und die sind halt ein bisschen eigenbrötlerisch und der Vater selber war, ist irgendwie auch schon ein komischer Schüler gewesen, wird sich keiner die Sorgen oder die Mühe gemacht haben, extra hinzureisen, um die abzuholen.
Nee, das denke ich nicht.
Es ist ja auch keine Schulpflicht, also es ist halt, ne, kann ja jeder selber entscheiden. Genau. Und ich glaube auch bei Morphin ist es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wir haben ja gerade schon gesagt, er fühlt sich ja bestätigt und gut darin, wenn er andere demütigt und wenn er andere oder wenn er sich über andere stellt. Aber ich glaube, er selbst fühlt sich durch andere Kinder auch sehr schnell gedemütigt, zum Beispiel die anderen Kinder im Dorf. Das ist ja so, der einzige Kontakt, den die ja irgendwie haben, sind die Muggel im Dorf, die sie ja über alles hassen. Aber diese anderen Kinder im Dorf, die sind schlau, die gehen zur Schule, die haben vernünftige Häuser, die haben vernünftige Spielsachen. Also denen geht's gut. Ja. Und was ihn wahrscheinlich so wütend macht, also vor allem, wenn die irgendwann anfangen, ja, sich vielleicht auch über ihn lustig zu machen, weil er ist dreckig, er ist arm, er hat nichts und die Kinder sind manchmal fies. Ich glaube, da fängt er sehr früh an, sich zu wehren. Und zwar nicht nur körperlich und verbal, so wie das normale Kinder dann vielleicht auch machen würden, sondern ja auch magisch. Ja. Vor allem noch, bevor die Spur auf ihn lastet. Also ich glaube, er fängt damit ganz früh an.
Ja.
Und ich glaube, sobald er quasi alt genug ist, deckt sein Vater ihn ja komplett. Dadurch, das wissen wir ja auch, in den Zaubererfamilien ist es ja dann oft so, dass die Spur ja eigentlich lächerlich ist, weil wenn jetzt ein Vater zaubert, weiß man ja nicht, wer hat im Haushalt jetzt gezaubert. Ja. Und ich glaube, so werden die das auch handhaben.
Ja, und wenn die keine Briefe öffnen und nichts, und wir wissen, dass das Zaubereiministerium auch faul ist, wenn die da, vielleicht haben die da mal jemanden hingeschickt, da hat jemand durchs Fenster geguckt, hat gesagt, bah, da gehe ich nicht rein, dann, und danach war das Zaubereiministerium niemals da. Also die hatten, was das angeht, vermutlich bis zu einem gewissen Grad einen Freifahrtschein, ne? Ab einem gewissen Punkt dann, ja, haben wir gleich nicht mehr. Und weißt du, was ich mir auch überlegt habe, vielleicht sind Morphin und Merope auch einfach Analphabeten, die haben nie lesen und schreiben gelernt, da bringt auch die Eulenpost nichts. Und vielleicht kann oder konnte Marvolo, der hat es vielleicht gelernt noch so ein bisschen, aber das, wenn du es nicht übst, dann verlernst du das ja auch. Ne? Ja. Also wenn du nicht permanent da so ein bisschen in Kontakt damit bist, dann ist
guter Punkt.
Ne? Kann ja auch sein, dass du da Eulen hinschicken kannst wie ein Verrückter, aber das bringt ja nichts, ne? Wenn es keiner lesen kann.
Ja, stimmt.
Dann kommt aber ja doch das Zaubereiministerium bei den Gons vorbei. Und zwar Bob Odgen. Bob Odgen arbeitet für die Abteilung für magische Strafverfolgung im Zaubereiministerium. Da ist also schon... Da, wurde schon ein bisschen was gearbeitet im Zaubereiministerium, was die Gons angeht. Er kommt zur Hütte der Gons, weil Morphin ja einen Muggel angegriffen und verflucht hat. Das haben die also mitbekommen.
Ja, das hat halt auf jeden Fall gegen das Gesetz gebrochen, weil sie ja auch diesem Muggel dann das Gedächtnis wieder
löschen mussten.
Ja, genau, damit das Geheimhaltungsabkommen gewahrt wird. Und da sind die Zauberer ja schon streng, ne? Also wenn das Geheimhaltungsabkommen nicht eingehalten wird, da muss gehandhabt werden. Und ich glaube, dass sich viele im Ministerium gedrückt haben davor.
Klar.
Weil ich glaube auch nicht, dass es das erste Mal ist, dass das Ministerium kommen muss. Ich glaube, dass Odgen da wirklich sehr standhaft ist. Ich glaube, in den letzten Malen war es eher so, dass dann einer von beiden Gorns gesagt hat, nee, haut ab, und dann sind die wieder abgehauen.
Ja, genau.
Und
ja.
Das ist aber nicht Odgen. Odgen ist anders, und ich glaube nicht, dass er sich drum gerissen hat, das zu machen. Nee. Aber er hat sich wahrscheinlich schon, ist ein korrekter Brite, der hat sich gedacht, nee, komm, das kann so nicht so weitergehen, und ich nehme jetzt mal die Sache an.
Ja, genau, weil er soll ja Morfin zu einer Anhörung vorladen. Also sich... Das ist ja schon ein Riesenakt, ne? Stell mit dir mal einen Gaunt freiwillig im Ministerium vor.
In London stelle ich mir das schon wild vor.
Wie sollen die da überhaupt hinkommen? Die wissen doch eh nicht, wie das geht. Als ob die apparieren könnten, ich denke nicht. Sonst hätten sie es vielleicht schon mal getan.
Auf gar keinen Fall können die apparieren.
Nee. Odgen findet ja dann diese heruntergekommene Hütte da auf dem Grundstück der Gaunts vor. Und sehr einladend, an der Haustür hängt eine tote Schlange. Ne? Das hattest du ja gerade erwähnt, das macht Morfin so. Und als Odgen da so ist und sich bereit macht quasi für den Besuch, kommt Morfin dann plötzlich von dem Baum gesprungen, hält einen Zauberstab und ein blutiges Messer in der Hand. Das ist ja super.
Was eine Begrüßung.
Ja, also das möchtest du. Und da spricht er, das ist Anfangszitat, wir haben das quasi übersetzt, du bist hier unerwünscht, das spricht aber auf Parsel. Ne, also ich glaube aber, wie du vorhin gesagt hast, dass es unbeabsichtigt ist. Also er jetzt,
ich glaube auch, der weiß
es
nicht. Der weiß nicht, dass nicht jeder Zauberer Parsel spricht.
Genau, das denke ich
nämlich der auch. Spricht wahrscheinlich auch mit den Muggelkindern manchmal Parsel.
Wahrscheinlich.
So, der hat überhaupt nicht diesen Gedanken, dass das nur seine Familie kann.
Ja, genau. Ja, woher soll er es auch wissen? Ne? Der war ja. wo wie?
Der kennt
wie?
Ja keine anderen Zauberer. Ja, und dann greift er Odgen auch an. Odgen fliegt zu Boden und eine ekelhafte, eitrige Masse kommt aus seiner Nase. Und dann kommt Marvolo dazu. Er herrscht seinen Sohn zwar an, ist aber ebenso unbeeindruckt von den Ministeriumsmitarbeitern, genauso wie sein Sohn auch. Und er wirft Odgen dann vor, dass er sich hätte besser ankündigen sollen, weil sonst wäre er dann ja auch nicht angegriffen worden, das natürlich
ist ja klar.
Quatsch ist. Gibt ja aber dann auch, wie gesagt, zu, dass er mit Eulen nichts anfangen kann, sodass man sich halt auch gar nicht ankündigen können. Das bemerkt Odgen dann ja auch. Und auf Parsel befiehlt er seinem Sohn dann ins Haus zu gehen, und Morfin will zwar erst widersprechen, aber lässt es dann doch und verschwindet in einem wiegenden Gang ins Haus. Also da merkt man so ein bisschen die Dynamik, dass der Vater schon noch was zu sagen hat.
Ja.
Aber ich glaube, weil er hier auch wirklich ein bisschen also nicht so weiß, wie er die Situation einschätzen soll, weil die jetzt eben Besuch von einem Zauberer bekommen und er nicht weiß, was hier abgeht.
Ja.
Und er dann auch denkt, okay, Familienoberhaupt ist Vater, ich glaube, das akzeptiert er schon. Und dass er ihm dann eben das Wort da überlässt.
Ist auch ein bisschen gruselig, weil im Haus, also Odgen kommt ja dann auch mit rein, und im Haus sind dann ja Morfin und Birope. Und Morfin spielt mit einer lebenden Schlange und singt ihr ein Wiegelied schön. Vor. Ist ja wie aus einem Horrorfilm, ehrlich gesagt. Mirab muss natürlich kochen und aufräumen und alles, was so im Haushalt anfällt. Sie wirkt dabei natürlich ängstlich, traurig und auch eingeschüchtert. Das ist ja klar mit den beiden Männern da.
Marvolo will ja auch erstmal wissen, ob Odgen auch ein Reinblüter ist. Und das ist für Odgen eigentlich nicht so wichtig. Und er lässt das dann so unkommentiert.
Genau, und dann erklärt Odgen ja, dass Morfin einen Muggel angegriffen hat und dass das eben nicht geht und dass er jetzt zur Anhörung muss. Und dabei lässt Mirab dann einen Topf vor Schreck fallen. Und er geht dabei kaputt. Und Marvolo schreit sie natürlich sofort an, ist ja klar. Er beleidigt sie und nennt sie nutzlos und verlangt, dass sie den Topf mit Magie repariert. Aber das kann Mirab natürlich nicht, auch wenn sie es versucht. Und Morfin findet das natürlich witzig. Odgen steht da aber dann für Mirab ein, auch einfach, weil es ihnen wahrscheinlich auch nichts kostet. Ne? Ich meine, das ist für ihn ein alltägliches Problem. Es ist etwas kaputt, man repariert es. Das findet Marvolo halt irgendwie auch witzig.
Ja, erst will Marvolo ihn anschreien. Ne? Also erst will er ihn quasi dafür verantwortlich machen, so von wegen, was mischst du dich hier ein? Er überlegt es sich aber dann anders und verhöhnt dann auch eher genau. seine Tochter lieber und beleidigt sie dann als dreckigen Squib.
Genau.
Das ist auch echt heftig, weil es ist ja, wie gesagt, jemand Fremdes anwesend. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck, ich meine, Mirab wirkt ja hier sehr fahrig und verängstigt, und auch als Odgen ihr am Anfang noch so einen guten Tag oder einen guten Morgen wünscht, da wirft sie ihrem Vater nur so einen erschrockenen Blick zu und wendet sich dann ab. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, ihr wurde auch verboten, mit Fremden zu sprechen.
Wahrscheinlich, ja, wurde wahrscheinlich alles verboten. Oder sie ist halt überfordert, weil sonst kommt ja auch bei denen niemanden. Und dann ist es ja so, das Schlimme ist ja bei sowas auch immer, dass man sich an die Art, wie man aufwächst, auch gewöhnt. Also Mirop kennt es nicht anders und am Ende hat ihr Vater das letzte Wort und wenn dann eine neue Situation kommt, wie jetzt ein Ministeriumsmitarbeiter, der ihr guten Morgen wünscht, was ja wirklich eine ganz normale Sache ist im Alltag.
Das wurde aber zu ihr bestimmt schon seit Jahren nicht mehr gesagt.
In deren, falls es ihr überhaupt jemals gesagt worden ist, weil deren Alltag, da gibt es keine anderen Menschen, die begrüßen sich ja morgens nicht. Ja, und die Frage ist, ob Mirop überhaupt einen eigenen Raum hat oder ob die auch in der Küche schlafen muss und dann stolpern da die Männer einfach rein und dann muss sie aufstehen, ne? Also, das heißt, sie ist wahrscheinlich auch ultra überfordert und am Ende ist es ja doch trotzdem Mavolo des Familienoberhaupt und dann rückversichert sie sich natürlich bei ihm. So schlimm das auch ist.
Ja. Ja, klar. Ja, dann möchte Ojo natürlich das Thema wieder auf diese Straftat von Morfin lenken, aber Mavolo unterbricht ihn und rechtfertigt, dass sein Sohn einem Muggel halt eben eine verpasst hat, denn das hätte er sowieso verdient. Und Morfin lacht nur, also Gewalt wird hier total relativiert und als überhaupt nichts Schlimmes angesehen. Und Ojin will natürlich diese Vorladung dann vorlesen. Mavolo rastet jetzt aber richtig aus. Er beschimpft Ojin dann als dreckiges kleines Schlammblut. Jetzt, wir hatten ja eben schon gesagt, er weiß nicht, was für einen Blutstatus Ojin hat. Wir wissen es auch nicht. Für ihn ist es aber automatisch so, jemand, der nicht sich damit brüstet, ein Reinblut zu sein, der muss ein Schlammblut sein. Ja. Ist ja logisch. Und erklärt ihm dann, dass er ganz bestimmt nicht vorhat, angelaufen zu kommen, wenn das Ministerium es befiehlt. Also hier zeigt sich ja auch nochmal dieser Hass gegen das Ministerium, dieser Frust gegen das Ministerium, wahrscheinlich so typisch, ne? Wir werden nicht verstanden, haben keinen Platz bei euch und so. Und
ja, also diese Opferumkehr, ne? Dass man dann sagt, so ja, nee, aber eigentlich, das war quasi nur Notwehr, also es musste ja so sein. Und wir haben gar nichts Falsches gemacht im Prinzip und das ist ja einfach... Ne, krass, aber Mavolo kommt ja nicht darum herum, voller Stolz zu erklären, dass die Familie Gaunt direkte Nachfahren von Salazar Slytherin sind und dass sie eben dieses immer reine Zaubererblut im Blutkreislauf haben. Das ist ihm ja wichtig. Ne? Mhm. Der erzählt es ihm ja jedem, wer es hören will oder auch nicht, ist ja klar, dass er damit eben nicht zeigt, dass alles in Ordnung ist und ne, dass das quasi alles rechtfertigt, ist ihm, glaube ich, auch nicht bewusst.
Nee, und das beweist er dann ja quasi, indem er diesen Ring eben zeigt. Genau. Und ja auch sehr brutal das Medaillon, was um Mirops Hals hängt. Also er erwürgt sie quasi fast damit, als er Ojin das zeigt. Der Ring ist ja von den Peverils und darin eingearbeitet ist ja auch der Stein der Wiederauferstehung, was die Gaunts mit Sicherheit aber nicht verstehen oder wissen.
Never.
Und die Frage ist ja auch, ob überhaupt einer von ihnen in der Lage wäre, den Stein zu benutzen. Also keine Ahnung, er hätte den ja benutzen können, um seine möglicherweise verstorbene Ehefrau beziehungsweise halt eben die Mutter dann wieder zu holen. Aber ich glaube, Mavolo ist nur deshalb so stolz drauf, weil es für seine Blutreinheit steht und nicht, weil es sich um ein Heiligtum des Todes handelt. Also ich glaube, das absolut. Ist ihm überhaupt nicht bewusst.
Nee.
Ich habe mich noch gefragt, wieso hat Mirop eigentlich das Medaillon um?
Das habe ich mich auch gefragt. Haben wir uns das nicht bei Mirop in
der Das haben wir uns safe bei Mirop auch schon gefragt. Hatten wir da eine Lösung? Ich weiß es nicht. Ich habe mir gerade noch über so überlegt, vielleicht hat es ihrer Mutter gehört und sie hat es eben Mirop weitervererbt. Theoretisch hätte ich mich aber jetzt auch nicht gewundert, hätten die Männer ihr das weggenommen. So. Ich glaube, da hätten die jetzt auch nichts drauf gegeben. Vielleicht empfinden die aber eine Kette als etwas Weibliches und wollen es selber gar nicht tragen. Das habe ich mir noch gedacht. Keine Ahnung. Wobei es jetzt ja auch nicht sonderlich feminin aussieht, optisch. Nee,
gar nicht. Keine Ahnung. Ist auch eher klobig, ist gar nicht so schön.
Und wieso hat Morfin eigentlich dann kein Erbstück? Das ist ja irgendwie auch nicht so ganz logisch. Also wenn wir jetzt nochmal überlegen, dass er sich ja immer so überlegen fühlen will und so, müsste er ja eigentlich auch ein Erbstück besitzen. Ich meine, er weiß natürlich, dass ihm das dann irgendwann gehört, wenn sein Vater nicht mehr ist, aber trotzdem.
Vielleicht geiert Morfin einfach nur auf den Ring und dann ist ihm egal mit dem Medaillon, weil der Ring berüchtigter ist oder so, ich weiß es nicht. Oder älter, wenn es von den Peverils ist, ist es natürlich älter.
Ja, und vielleicht auch Morfin selbst kann ja mit Slytherin eigentlich auch nichts anfangen, wenn er nicht in Hogwarts war. Ne?
Ja, genau, ja klar.
Ja, da ist es für ihn einfach nur Name. So, er hat das mit Hogwarts, die Verknüpfung hat er ja überhaupt nicht.
Nee, genau.
Die werden sich auch keine Bücher angucken oder so.
Nee, so viele Bilderbücher gibt es wahrscheinlich auch nicht. Das gut erklärt.
Aber dann auch nicht das Märchen von den drei Brüdern und deswegen weiß er natürlich auch nicht, was die Heiligtümer
sind. Nein, dass denen Kindergeschichten und Märchen und so vorgelesen, ach Quatsch, nein, die wissen das nicht, hundertprozentig, haben die keine Ahnung, was die Heiligtümer des Todes sind.
Nee, glaube ich auch.
Dann würden sie sich bestimmt daran, dass sie ein Heiligtum des Todes besitzen, auch noch dran.
Ja, da wären sie vielleicht auch ein bisschen interessanter für die Zauberergesellschaft. Ja.
Wären sie vielleicht. Aber sind sie nicht? Ich glaube, sie haben keine Ahnung. Otschen lässt sich ja auch nicht von deren Art beeindrucken. Der ist ja recht standhaft.
Weißt du, das finde ich nämlich irgendwie noch ganz interessant, weil ich weiß ja nicht, was Marvolo für eine Reaktion erwartet hat. Aber es ist ihm ja total wichtig, diesem Ministeriumsmitarbeiter, den er ja eigentlich verabscheut und den er nicht für voll nimmt, dem trotzdem zu beweisen, guck, wir sind von Slytherin, guck, wir sind eine reinblütige, ganz traditionelle Familie mit ganz, das ist ja eigentlich komisch, weil jemanden, den du nicht magst, dem willst du ja eigentlich auch nichts beweisen.
Naja, gut.
So, aber dass er ihm das hier nochmal beweisen will, so hier und guck dir das nochmal an und so, obwohl der ja auch vorher nie ein Wort zu Reinheit gesagt hat, wäre das jetzt so einer gewesen, der sagt hat, ja, ich bin auch reinblütig, dann hätte man ja vielleicht denken können, okay, aber da hat er ja gar kein Gespür für.
Ja, natürlich nicht, weil die leben ja so ein bisschen in ihrer eigenen Welt und jetzt dreht sich das ganze Jahr, man muss auch dazu sagen, Ogden ist für Morfin da, das sagt er ja auch, wegen dieser Anhörung. Das Gespräch dreht sich nicht, wie Marvolo es will, um das Haus der Gorns und was die, ne, was da alles mit dran hängt. Das heißt, er hat ja wahrscheinlich schon das Gefühl, da seinen Standpunkt nochmal nachzumachen und klar zu machen und dass diese ganze Familie wahrscheinlich generationenlang unter extremen Komplexen und einem Geltungsbedürfnis nicht von dieser Welt leiden. Das ist natürlich klar. Wohl. Ja, also ja.
Und dann ist es auch egal, gegen wen.
Also ja, natürlich.
Hauptsache nochmal erwähnen. Weil das ist so das Einzige, womit die sich ja irgendwie identifizieren können.
Ne? Ja, die haben doch auch sonst nichts vorzuweisen. Und dann, das ist, hat ja auch eigentlich nichts mehr mit Stolz zu tun, sondern auch mit Besessenheit.
Ja.
Ne, das ist ja deren einziger Lebensinhalt. Gut, Morfin hat noch seine Schlangen, aber deshalb, ich denke, das ist...
Ja, stimmt.
Ja.
Ogden kommt dann ja nochmal auf diese Anschuldigungen gegen Morfin zu sprechen. Also er hat da ja wirklich ein Ziel, warum er da ist und das will er durchkriegen. Morfin kichert einfach nur wieder, bis sein Vater ihn auffordert, still zu sein. Er macht sich aber auch selber darüber lustig, weil Ogden ja offenbar also ein Muggelfreund ist. Ich meine, das hat auch Ogden nie gesagt, aber er tritt natürlich hier ein bisschen für diese Rechte der Muggel ein. Und das reicht ja dann schon für Marvolo. Und er spuckt dann immer wieder auf den Boden. Und das finde ich auch sau eklig. Die sind in seinem Haus. Die sind da in seinem, ich meine, ich glaube, die haben ja nur so ein Zimmerchen, da ist ja Küche, Wohnzimmer, alles zusammen. Aber er spuckt da ständig auf den Boden, wie ekelhaft. Und die arme Mirob, die darf das dann wieder wegmachen. Ja, das ist doch ekelhaft. Wie kommt man denn auf die Idee, in seinem eigenen Haus auf den Boden zu spucken?
Ja, um seinen Standpunkt klar zu machen. Aber
das ist aber eklig.
Ja, klar, es ist eklig. Aber dass die in eine andere Art von...
Ja, die haben kein Gespür für Sauberkeit. Nee. Das sieht man ja. Ja. Das Haus sieht ja ganz schrecklich aus.
Während dieses merkwürdigen Gesprächs reitet dann ja Tom Riddle und seine Begleiterin Cecilia am Haus vorbei. Ne, die sind gut drauf, die lachen über die verfallene Hütte der Gorns und nennen Morfin verrückt und wundern sich natürlich auch über die tote Schlange, die da an der Haustür hängt. Und das findet Morfin ja gar nicht so witzig, ehrlich gesagt. Und er bekommt ja auch mit, dass Tom Riddle, also der Senior, ne, der Vater von Voldemort, Cecilia Liebling nennt. Und das ist alles wahrscheinlich eine sehr verrückte Situation für die Gorns. So eine doch sehr normale, wenn auch nicht sehr höfliche Interaktion so zu erleben.
Die belauschen ja quasi die Gespräche. Ich finde es noch ganz interessant, weil die hören die ja vorbeireiten und anscheinend reiten die ja öfter an dem Haus vorbei, sonst würde Mirob ja nicht ständig auf den Tom Riddle Senior da geiern. Und Mirob wird ja auch ganz weiß, weil es ihr wahrscheinlich unangenehm ist, während Morfin einen gierigen Blick bekommt, wo ich mir so denke, das ist auch ein bisschen strange. Der zieht ja offenbar dann doch auch irgendwie Gefallen daran, die Muggel zu beobachten. Und weiß natürlich auch, das kann ja nur der sein, den meine Schwester irgendwie toll findet und so. Das ist ein bisschen für den wie so Entertainment da auch, ne?
Aber es ist auch so ein bisschen so, wenn ich so meine Gefühle und so, was das so mit mir macht und so ein bisschen auf mich wirken lasse, dann ist das so, ist Morfin im Prinzip einfach auch wie so ein Killer aus Criminal Minds, wo die so anfangen, so deren Kindheit und Leben und so zu beleuchten und dann so viele Sachen so mega eklig werden in der Psyche von Menschen. Und ich glaube, dass Morphin sehr krank ist. Deshalb auch der gierige Blick. Ne?
Also ja, ja. Ja, und wie gesagt, das spielt ja auch ganz viel Neid, glaube ich, bei Morphin vor allem mit rein. Und wahrscheinlich, auch wenn er es niemals zugeben würde, weil es ja Muggel sind, wahrscheinlich wünscht er sich schon auch eher so ein Leben für sich. Der würde auch mal gerne auf dem Pferd sitzen.
Ja, es wird nur nicht passieren.
Natürlich nicht. Ja, er macht sich ja auf jeden Fall darüber lustig, weil seine Schwester ja auf diesen Tom steht, das weiß er. Also Morphin scheint nicht ganz so auf den Kopf gefallen zu sein, sondern das hat er selbst mitbekommen. Ich glaube nicht, dass Mirob es ihm erzählt hat in einem Geheimnis, sondern das hat er anscheinend ja aus ihr gelesen. Das finde ich auch schon interessant. Mavolo hingegen hat das noch nicht geblickt, weil als Morphin ihm das dann so sagt, ne, hier von wegen, ja hier übrigens Papa, das ist der, den die Mirob so toll findet, findet das Mavolo überhaupt gar nicht gut. Er macht drohend ein paar Schritte auf seine Tochter zu und Mirob schüttelt nur ängstlich den Kopf. Und dann beginnt er, seine Tochter zu würgen. Das ist, also, ich bin fassungslos.
Das ist so krass, ja.
Und dann frage ich mich auch wirklich, meinst du, er hätte sie umgebracht, wenn Ojin nicht dazwischen gegangen wäre?
Wahrscheinlich schon.
Krass, der hat auch keine Kontrolle darüber.
Ja, genau. Ich denke, dass es, also wenn es passiert wäre, aus so einem Kontrollverlust heraus und nicht mit der Absicht, ich bringe sie jetzt um, sondern einfach nur, weil er sich nicht selbst regulieren kann.
Ja, ja, genau, der hat keine Kontrolle also, irgendwie.
Also ich würde jetzt gerne nicht aus Versehen sagen, weil ich finde, das klingt dann so, ach der Arme, das, wie konnte ihm das passieren? Also es ist...
Nee, weil er so rasend ist.
Ja, genau, es ist dann aus fehlender Kontrolle und Selbstbeherrschung hätte er sie bestimmt umgebracht, wenn die alleine gewesen wären.
Ja, und weißt du, was ich mich auch noch gefragt habe? Wenn Morphin das ja offenbar wusste, schon vorher, noch bevor diese Situation ja kam, wo die vorbeireiten, wieso hat er das seinem Vater nicht vorher schon gesagt?
Vielleicht, um sich an einem anderen Zeitpunkt einen Vorteil zu verschaffen. Und in dem Moment war es dann, dass er auch, weiß ich nicht.
Jetzt hatte er es ja irgendwie, fand es ja auch irgendwie lustig, weil Tom ja eben seine Begleiterin da Liebling genannt hat und daraus konnte er ja auch schon irgendwie den Schluss gezogen, dass...
auch krass, ne?
Ja, dass seine Schwester da offenbar ja auch keine Chance hat. Der ja, auch also in der Hinsicht, also was das zwischenmenschlich angeht, da scheint er irgendwie doch ein bisschen Ahnung zu haben.
Ja, aber vielleicht nur, weil er so ein Creep ist, der Muggel und da Menschen beobachtet.
Ja,
Der sitzt in der Hecke und spannt. Deshalb kann der sowas lesen.
Ja, und vielleicht hatte er ja tatsächlich auch ein bisschen Angst, dass wenn seine Schwester sich da jetzt verliebt und das erwidert wird, dass sie irgendwann weg ist.
Dass sie
und
geht,
er genau. Vielleicht, ne? Ja. Genau. Und er deswegen das auch nie so öffentlich gemacht hat, weil er dachte, boah, nee, nicht, dass mein Vater das nachher noch irgendwie unterstützt oder bla bla bla, Blutreinheit, wer weiß. Versteht das ja vielleicht auch alles nicht so. Und dann hat er das einfach nicht gesagt, weil er Angst hatte, dass seine Schwester irgendwann weg ist. Und jetzt hat er aber gecheckt, ach, okay, die hat eh keine Chance, weil Tom Riddle hat offenbar eine Freundin. Und das findet er dann wiederum so lustig, dass er das natürlich dann wieder sagen muss. Ganz komischer Typ.
Ja, genau, und möchte dann natürlich aber auch, dass, also so wie Mavolo reagiert, ist wahrscheinlich auch nichts, was Morphin nicht schon vorher gesehen hat. Das ist im Prinzip ja genau das, was er erreichen wollte, schätze ich.
Ja.
Also ich denke, das ist durchaus zur Zufriedenheit von Morphin verlaufen, was aber natürlich krass ist. Das ist einfach alles krass. Das ist ganz schlimm, was in dieser Familie passiert. Ojin greift ja ein, das hattest du ja schon gesagt, und schleudert Mavolo mit einem Zauber von Mirob weg. Und Morphin kann das natürlich jetzt nicht auf sich sitzen lassen, springt auf und zieht sein Messer. Ich finde es immer noch so weird, dass der ein Messer hat.
Ja, das und ist nicht gut, dass der ein Messer hat.
Greift Ojin dann zusätzlich noch mit mehreren Flüchen an, sodass Ojin flieht. Hat da keine Chance. Ich denke mir aber, ich glaube nicht, dass Ojin geflohen ist aus dem Grund, dass er sich nicht hätte wehren können. Ich glaube nur, dass Ojin kein Mörder sein will und lieber die Situation verlässt.
Ja, und es macht ja auch keinen Sinn, weiter mit denen zu reden.
Nee,
der kommt ja auch mit seinem Anliegen überhaupt nicht weiter.
Nee,
es eskaliert mit privaten Themen, womit er ja überhaupt gar nichts zu tun hat. Das bringt ja alles nichts.
Nee, genau. Also ich glaube nicht, dass er nur flieht, weil er keine Chance quasi hat oder so, sondern ich denke, dass es auch einfach ein strategischer Rückzug ist. Weil
auf jeden Fall. War auch die beste Entscheidung.
Eben, was hätte er machen sollen? Und man muss ja auch so ein bisschen auf sein eigenes Wohl schauen und da muss Ocean natürlich eine Grenze ziehen und sagen, so, das macht jetzt hier keinen Sinn, ciao, ich bin weg.
Und er flieht ja nicht komplett, sondern nee, er kommt eben ja kurze Zeit später mit Verstärkung zurück und das ist ja die einzig richtige Entscheidung hier.
Genau.
Und so können die beiden Gaunts überwältigt werden. Morphin wird zu 3 Jahren Haft in Azkaban verurteilt und Mavolo bekommt 6 Monate. Und als Mavolo dann nach seiner Haft zurückkehrt, nach einem halben Jahr, ist seine Tochter verschwunden. Sie hat einen Brief hinterlassen, dass sie eben mit diesem Muggeljungen ausgebüxt ist, mit Tom Riddle Senior, was Mavolo natürlich sehr schockiert. Und er hat von da an nicht mehr ihren Namen und ihre Existenz erwähnt.
Aber krass, ne? Da hat sie einen Brief geschrieben, also kann sie schreiben.
Stimmt, sie hat geschrieben. Ja, stimmt, sie kann schreiben.
Good point. Wer hat ihr das beigebracht? Fecht sie sich selbst. Morphin kann ja nicht schreiben.
Nee, glaube ich auch nicht.
Vielleicht hat sie angefangen, aus alten Büchern oder so abzuschreiben oder so.
Ja, und wenn er den lesen kann, dann wird das auch kein, also ich glaube nicht, dass es ein langer Brief war. Ich glaube, das war eine Notiz.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass sie so viel zu sagen hat.
Nee, was soll man auch, ne? Hat das jetzt nicht alles erklärt.
Ja. Und ich glaube auch, dass diese Gerüchte, ja, dass ich meine, das Dorf hat das ja auch mitbekommen, dass Tom Riddle Senior mit dieser komischen Frau da abgehauen ist, das wird dann ja den Rest noch dazu gegeben haben.
Das denke ich auch. Als Morphin dann nach seinen Jahren in Azkaban entlassen wird und zurückkehrt, findet er seinen Vater tot vor, was aber ja klar ist, weil der konnte sich ja nicht selbst versorgen. Also ich glaube nicht, dass Mavolo lange durchgehalten hätte, ohne dass sich jemand um ihn kümmert.
Ja, also ich glaube, der ist relativ zügig nach seiner Haft gestorben. Also der hat vielleicht noch, keine Ahnung was, 1 Monat oder so, 2 Monate vielleicht noch so geschafft zu überleben und ich glaube, dann war er vorbei.
Es wird ja, die haben ja auch keine Ressourcen gehabt, die Gaunts, ne? Also wenn sich niemand um ihn kümmert, wie hätte das passieren sollen? Dafür hätte er ja auch ins Dorf gehen müssen, um einzukaufen.
Um Gottes
ich schätze,
Willen.
Dass solche Sachen Mirop erledigt hat oder vielleicht hin und wieder mal Morphin. Aber er wird es nicht gemacht haben. Das heißt, ich glaube, er hatte auch keine Ahnung davon, wie man überleben kann, sodass er im Zweifel verhungert ist.
Ja, das denke ich auch.
Also von daher. Ja, aber auch Morphin erfährt ja, dass Tom Riddle Senior und Mirop da was am Laufen hat, um das mal umgangssprachlich zu sagen. Ja. Aber auch, dass Tom Mirop verlassen hat.
Ja, ja, genau. Also ich meine, wir wissen ja, dass Mirop in der Zeit gestorben ist, bei der Geburt oder quasi kurz nach der Geburt von Tom. Das werden Mavolo und Morphin nicht erfahren haben und wenn, interessiert es sie auch nicht.
Nee.
Aber ich glaube, wenn vor allem Mavolo erfahren hätte, was Mirop mit dem Medaillon gemacht hat, dass sie das nämlich so günstig verscherbelt hat, nur damit ihr Sohn es dann ja auch irgendwann wieder stiehlt und daraus ein Horcrux macht, ich glaube, das hätte ihn schon sehr schockiert.
Ja, wahrscheinlich, ja klar, weil man dazu sagen muss, dass Tom Riddles Junior ja auch kein reinblütiger Zauberer ist, sondern ein halbblütiger Zauberer.
True.
Und der beschmutzt mit seinem Seelenstück das super tolle Slytherin-Amulett. Nee. Also das, klar, hätte der das nicht so stehen lassen können.
Das wäre ganz schlimm gewesen.
Also das muss man ganz dazu sagen. Aber von den Gaunts ist jetzt nicht mehr viel übrig. Morphin ist der Letzte, der zurückbleibt quasi. Er wohnt in der verfallenen Hütte. Sie wird ja wahrscheinlich in einem noch viel schlimmeren Zustand sein als vorher, weil es sich ja auch keiner drum gekümmert hat. Und er hat natürlich auch noch den Familienring.
Es ist wirklich ein abartiger Zustand, glaube ich, in diesem Haus. Also er ist in einem abartigen Zustand, das Haus ist in einem abartigen Zustand. Und ich glaube, er ernährt sich von Schlangen. Ich glaube, was
so
anderes
Ratten
kann er
so
nicht.
Vielleicht kann er ja Schlangen befehlen, für ihn zu jagen oder so. Ne?
Ja, genau.
Und so viele große Schlangen gibt es in England ja auch nicht. Ne? Das sind so Nattern und Ottern oder so. Also kannst du jetzt nicht denken, dass die Python da mal was Tolles anholt. Die gibt es da nämlich nicht. Ja, also er kann sich ja nur mit den Schlangen zufrieden geben, die
mit
da
einer
so,
Blindschleiche.
So heimisch sind. Ich weiß nicht, ob Blindschleichen Parsel können, aber so Kreuzottern und so irgendwelche Nattern oder so, ne? Da, mit denen hängt er dann ab. Also ich denke, dass er sie auch zwingt, mit ihm abzuhängen, weil wir ja wissen, dass er sich nicht um sich oder das Zuhause kümmert. Auch in dem Fall, wenn, wie wir es eingangs schon gesagt haben, verwahrlost er ja so. Hygiene wird es nicht geben, überall ist Staub, Schmutz, Schimmel, alte Essensreste, wo ich mich immer frage, wo will er denn das Essen herholen? Wenn es die Ratten sind, liegt überall so Zeug davon rum. Ja, im Prinzip ist er ja einfach auch nur noch total verbittert. Er gibt ja die Schuld auch seiner Schwester. Er beschimpft sie nach wie vor noch, weil sie ja einen Muggel geheiratet hat. Ist da quasi auch nie so richtig drüber hinweg. Also er lebt in Einsamkeit, in Dunkelheit mit seinen Dämonen und keine Worte.
Und ich habe da eine ganz interessante Theorie gelesen.
Tell me more.
Fand ich nämlich schön, dass du jetzt sagst, er lebt da mit seinen Dämonen. Ja, weil es gibt eine Theorie, dass Marvolo den Stein zwar nie verstanden hat, also den Stein der Wiederauferstehung, aber Morphin, der natürlich auch nichts davon wusste, aber irgendwie ja in dieser Einsamkeit, die er ja jetzt auch wirklich alleine war, also ich meine, die paar Monate höchstens, die Marvolo da alleine in dem Haus war, die war jetzt nicht so ausschlaggebend. Also Morphin war ja wirklich viele Jahre da alleine in dieser Hütte. Und ich glaube, dass diese Einsamkeit vielleicht dazu geführt hat, dass der Ring irgendwie aktiviert wurde. Vielleicht hat er daran rumgespielt, man muss den ja so dreimal drehen. Das kann ja immer schnell passieren. Und dann hat er den Ring vielleicht aktiviert, sodass sein verstorbener Vater zurückgekehrt ist, weil er sagt, als er den Ring verliert, wir wissen ja, später kommt Tom und stiehlt den Ring, da sagt er, mein Vater wird mich umbringen dafür. Wir wissen, Marvolo ist eigentlich schon seit Jahren tot. Ich meine, klar, auch Morphin hat natürlich auch irgendwann den Verstand komplett verloren. Aber es gibt eben die Theorie, dass Morphin, obwohl er es nicht versteht, aus Versehen den Stein aktiviert hat und mit dieser zurückgekehrten Hülle seines Vaters in der Hütte lebt, ohne das zu verstehen. Aber ne, er ist ja auch psychisch angeknackst. Kann ja auch sein, dass er sowieso schon Psychosen hat oder dass er eben mit seinen Dämonen da lebt. Und einer dieser Dämonen ist eben auch der Vater. Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass er da auch nicht so in Ruhe gelassen wird und dass er auch.
Aber wir könnten ja auch sagen, dass das nur eine Psychose ist und er.
Ja, klar, den kann Ring auch unabhängig einfach, vom Ring sein. Genau.
Gar nicht verstanden hat.
Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass das von JK so beabsichtigt ist. Aber es ist halt eben so eine Fantheorie, die fand ich irgendwie ganz spannend.
Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn, wie bei Harry das war, dass da quasi seine Liebsten sich um ihn versammeln und in Morphins Fall sein Vater, ich sag jetzt nicht Liebsten. Die hat er nämlich nicht. Ich glaube, er wäre überfordert. Ich glaube nicht, dass er da was mit anfangen könnte.
Nee, glaube ich auch nicht. Das ist ja auch nichts, was er sich wünscht, sondern es passiert dann plötzlich. Und das ist ja natürlich irgendwie so ein bisschen diese Gewohnheit. Aber wir wissen ja auch, dass die Leute, die zurückkommen, dass die nicht so richtig glücklich sind da, wo sie sich jetzt dann befinden.
Ja, gut.
Und das verstärkt natürlich die Verbitterung umso mehr. Und das ist natürlich kein schönes Leben, was Morphin da hat, sondern das wird die Lage eher nochmal verschlechtern.
Ja, genau. Es macht es ja auch nicht besser, dass Tom Riddle Jr. ihn dann ja aufsucht, weil er ja quasi mehr über seine Herkunft erfahren möchte.
Ist ja auch sehr enttäuschend, wenn er da ankommt.
Ja. Wir wissen jetzt, in welchem Zustand die Hütte ist und Tom wird auch erkannt quasi als Tom Riddle Jr., weil er aussieht wie sein Vater. Das erkennt sogar Morphin. Das ist natürlich crazy.
Nach all den Jahren.
Nach all den Jahren, ne? Aber vielleicht ist er ja wirklich. Ich meine, viel mehr Erinnerungen hat Morphin ja auch nicht, weil danach kam nur Azkaban und dann sein verwahrlostes Leben. Also ich meine, vielleicht merkt man sich ja so ein paar Eckdaten. Genau, zuerst hält er Tom ja auch für die jüngere Version. Also er checkt das gar nicht, dass das der Sohn sein könnte. Und Tom spricht dann mit Morphin auf Parsel und da merkt Morphin dann tatsächlich, okay, das muss ein Nachfahre Slytherins sein. Morphin erzählt dann noch kurz, dass Marvolo ja schon gestorben ist und Mirob da mit dem Riddle Senior durchgebrannt ist. Und Tom Riddle Senior ihn aber sie ja später verlassen hat. Und klärt quasi diese Familiengeschichte einmal so ein bisschen auf. Ist ein bisschen rätselig, der Gute.
Ja, also ich glaube, Tom zwingt das auch so ein bisschen aus ihm heraus, ne?
Oh, ja, klar. Nee, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, macht ja Sinn, ne? Unter Folter, meinst du, so mit Crucio?
Ja, oder halt Imperio, mit Magie. Ne? Ja, genau.
Ja.
Oder er dringt in den Geist rein. Kann ja auch Oklumentik bestimmt schon zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ja, aber Tom kriegt auf jeden Fall alle Informationen, die er braucht. Und Morfin spricht ja dann auch noch von diesem Familienring der Gons. Und da wird Tom Riddle Jr. natürlich hellhörig, ne? Das ist ja genau im Prinzip mehr oder weniger genau das, wonach er auch gesucht hat, ne? Nach etwas.
Ja, und er stiehlt den Ring ja auch und bringt in dem Zuge ja auch noch seine Eltern um. Also nee, nicht seine Eltern, seinen Vater und dessen Familie, also und auch die Großeltern, glaube ich, die wohnen ja auch noch in dem Haus.
Ja, genau.
Da steht aber die ganze Familie Riddle, bringt er auf jeden Fall um und hängt diesen Mord aber Morfin an. Also er leiht sich quasi den Zauberstab von seinem Onkel, bringt die ganzen Riddles um und später wird Morfin dafür dann wieder nach Azkaban geschickt. Fälschlicherweise, muss man ja dazu sagen. Und Morfin denkt ja, er hat den Ring verloren, er kann sich ja nichts mehr erinnern. Und Tom, der ja aus dem Ring irgendwann einen Horcrux macht, also er selber trägt erstmal den Ring, aber er versteckt den Horcrux später auch noch in der Hütte. Das finde ich auch mutig, weil ich meine, nachdem die dann ja auch alle gestorben sind, beziehungsweise Morfin ja lebenslang in Azkaban sitzt, könnte man ja auch mal denken, dass die Hütte abgerissen werden wird oder so, ne? Weil da wohnt ja keiner mehr dran, es gibt ja keine Nachfahren mehr.
Ja, aber vielleicht, man weiß es nicht. Wir verstehen Voldemort ja ganz häufig nicht. Muss man ganz ehrlich dazu auch sagen. Naja, auf jeden Fall ist nichts mehr von den Gons übrig.
Ja, also doch, noch lebt Morfin noch in Azkaban. Er wird allerdings in den letzten Monaten vor seinem Tod noch von Dumbledore dort besucht. Ach, der manipuliert ja auch wieder die Erinnerungen und kommt somit ja auch an die Wahrheit, was damals alles passiert ist. Und Dumbledore versucht ihn ja sogar noch mit der Hilfe der wahren Erinnerung aus Azkaban rauszuholen. Aber Morfin ist bereits so schwach, dass er stirbt, noch bevor Dumbledore etwas in Bewegung setzen kann. Er hätte ihm aber mit der Entlassung aber auch irgendwie keinen Gefallen getan. Also Morfin kann überhaupt nicht für sich selber sorgen. Der wäre zurück in diese Hütte gegangen und wäre da auch gestorben. Also das, ob er jetzt in Azkaban ist. Ja. Ja, genau. Also, naja. Es ist natürlich schon ein bitterer Tod. Und er saß auch jetzt zuletzt wirklich zu Unrecht in Azkaban. Zumindest dieses Mal. Aber trotzdem, also es ist ein unwürdiges Leben gewesen. Die haben alle Menschen, die sie je gesehen haben, unwürdig behandelt. Der Tod ist auch unwürdig, also es passt halt auch irgendwie, ne? Muss man leider sagen.
Und ich glaube, es ist auch gut, dass die Familie Gaunt mit dem Tod der drei M's, die wir jetzt besprochen haben, dass es dann vorbei ist. Und Voldemort zieht ja später nach, wissen wir auch. Das heißt, es ist ja wirklich nichts mehr davon übrig und das ist, glaube ich, auch besser so. Also da wäre niemals was Gutes hervorgegangen.
Nee.
Man wünscht niemandem den Tod oder so, aber dass diese Blutlinie nicht weitergeführt worden ist auf der Basis, wie sie jetzt zuletzt war, ich denke, das ist aber trotzdem was Gutes. Und ich finde, die Geschichte der Gons zeigt auch so ein bisschen, dass allein die Abstammung gar nichts aussagt über einen. Absolut gar nichts. Es macht, die Abstammung macht keinen Menschen. Die Familie klammert sich da ja in irgendwelche vergangenen Dinge. Ich meine, die tun ja immer so, als hätten die Salazar Slytherin selber die Hand geschüttelt. Aber da, wie denn, ne? Also es ist ja schon so viele Jahre her. Ich finde, ab einem gewissen Punkt wird es lächerlich, was das angeht, diese da immer drauf zu beharren. Weil ganz ehrlich, Antonia, irgendwann habe ich bestimmt auch mal irgendeinen König oder irgendeinen ganz tollen Menschen in der Blutlinie. Aber ehrlich gesagt, es ist mir wurscht.
Bringt einem ja nichts.
Weil es ja auch mich zu niemand Tollerem macht, ne, wenn irgendwer mal irgendwo toll war. Also das heißt, und selbst wenn sie einen Vorteil hätten haben können, dadurch, dass sie Nachfahren der Slytherins Blutlinie da sind, haben sie diese, waren sie ja zu dumm, Vorteile zu nutzen. Ne, sie haben sich selbst zugrunde gerichtet. Dieser Reinblutstolz, der stört uns sowieso seit Folge 1, weil wir damit nichts anfangen schon können. Immer.
Ja, die sind einfach das beste Beispiel dafür, dass es absoluter Humbug ist mit dieser Blutseinheit auf jeden Fall.
Ja.
Ich fand es auch noch ganz interessant, weil diese Liste mit den 28 Unantastbaren, die ist irgendwann in den 1920ern irgendwie entstanden, vielleicht schon 1930ern. Und da hat ja irgendein Not, glaube ich war es, alle reinblütigen Familien aufgeschrieben. Und die Gons sind Teil dieser reinblütigen Unantastbaren. Was interessant ist, weil zu dem Zeitpunkt die Gons natürlich schon ihr total unwürdiges Leben geführt haben. Und man sich dann natürlich fragt, warum gehören sie dann trotzdem noch zu den Unantastbaren? Naja, noch ist die Blutlinie ja nicht zugrunde gegangen. Es gab da ja schon die beiden Kinder oder vielleicht zumindest ein Kind. Wir wissen ja nicht ganz genau, wann die geboren sind. Aber die Option hätte ja noch bestehen können, dass die weitergeführt werden, auch wenn sie kurz danach die Blutlinie dann näher geendet ist. Aber zu dem Zeitpunkt wurden die offenbar noch aufgeschrieben, weil sie ja noch zumindest in aller Munde waren und man wusste, okay, das ist eine sehr reinblütige Familie mit Tradition. Aber trotzdem ist es natürlich, auch wenn man das weiß, wie diese Familie tickt, ist es natürlich auch dann schon wieder farce, diese Liste, weil das ist ja... Also kannst ja nicht sagen, dass die unantastbaren 28, wenn die Gorns dazu zählen, was ganz Tolles sind. Also das kannst du mir nicht erzählen.
Deshalb korrigiere ich dich kurz hier, die waren, glaube ich, nicht in aller Munde, sondern irgendwie hat man von Hörensagen gewusst, dass die noch existieren.
Und hat aber man die nicht, einfach aufgeschrieben.
Nicht wie die existieren und hat sie deshalb der Vollständigkeit halber mit aufgenommen. Weil man ja, sich vielleicht. Denkt, nee, die Gorns, die gehören da schon irgendwie rein, weil das ist ja mit Slytherin und so, wir wissen es alle, ne, dass man so aus Traditionen die aufgeschrieben hat, weil man irgendwer mal gehört hat, dass sie noch irgendwo wohnen.
Dass die gerade ein Kind bekommen haben oder so.
Nee, also ich glaube nämlich, weil wenn jemand gewusst hätte, ne, als ob so ein Lucius sich mit den auf so eine Liste hätte schreiben lassen? Ja. Nee, ich denke nicht.
Das ist echt wild.
Ja, deshalb. Ja. Also ich glaube nicht, dass das, ja, oder auch so Lestranges oder so. Also ich glaube, die haben da schon nochmal andere Standards.
Ja. Ja, und auch gerade bei den Blacks, wir wissen ja, die haben irgendwie in jede reinblütige Familie mal reingeheiratet. Ja. Die Gorns tauchen da irgendwie nicht auf.
Nein, nie eigentlich, ne? Also die irgendwie.
Ja, wahrscheinlich haben die wirklich immer nur ihre Geschwister geheiratet.
Ja.
Das ist eklig, ey. Das ist so eklig.
Das ist wirklich ganz schlimm.
Naja. Auf jeden Fall war es eine interessante Folge. Wir haben nochmal viel gelernt. Eine bittere, traurige, aber trotzdem interessante Folge auf jeden Fall. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen unterhaltsamer und lustiger, hoffe ich.
Ich habe noch einen kleinen Funfact, woran ich mich nämlich so erinnert habe, während ich diese Folge vorbereitet habe. Es gibt bei Supernatural eine Folge, die heißt Menschenjagd. Ich weiß jetzt nicht, welche Staffel das ist. Eine von den, also ich glaube in den ersten 5 müsste das sein. Und da ist nämlich auch so eine verrückte Familie, die auch nur untereinander Sachen machen, ne? Weil die wollen nicht ihre Gene teilen. Die sind auch ganz, ganz komisch. Die leben halt auch so verwahrlost. Und dieser Vibe aus dieser Folge passt so mega gut zu den Gorns. Also jetzt weniger, was diese Familie macht, zu dem, was die... Aber beide sind abgedreht und krank. Und deshalb ist das für mich sehr atmosphärisch, wenn auch nicht auf die gute Art und Weise, weil ich diese Folge schon ein paar Mal geguckt habe. Also falls jemand da mal reingucken will, feel free.
Ja. Ich habe jetzt noch zum Abschluss eine Eulenpost dabei.
Yes.
Die Eulenpost ist von Spotify und Hedwig hat uns geschrieben.
Oh.
Und zwar... Schuhu, schuhu, schon ein Spaß.
Ah, Mann! Was ein Schenkelklopfer. Wieso steht
das da nicht? Hedwig hat geschrieben, super Folge. Wünsche euch eine schöne Sommerpause. Frage für die Eulenpost. Wieso, als Harry im Forest of Dean war und die Todesser sie erwischt haben, warum sind die drei nicht einfach disappariert? Würde mich freuen, wenn ihr die Frage beantworten könnt. Liebe Grüße, Hedwig.
Hi Hedwig, danke für deine Eulenpost. Warte, im Forest von Dean sind die und wer... Bei den Greifern, habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau.
Ja, ich denke, weil es schon zu spät war.
Ich glaube nämlich auch, dass die, sie hätten ja, um vor allem zusammen zu disapparieren, hätten die sich ja berühren müssen.
Ja.
Die hätten sich ja irgendwie antatschen müssen, weil sonst, wenn jeder disappariert, finden die sich ja auch nie wieder.
Nee, also
die haben ja jetzt auch keinen Ort ausgemacht, hier treffen wir uns wieder, wenn wir uns mal verlieren. So, das hatten die ja auch nicht.
Hätten die mal machen
daher,
sollen.
Glaube ich, ja, ne?
Ja,
deswegen, glaube ich, sind sie gar nicht in die Gelegenheit gekommen, weil ich glaube, in dem Moment, die Greifer überfallen die ja in deren Zelt oder so, ne? Die haben ja das Tabu gebrochen. Die benutzen ja Voldemorts Namen und dann können die ja erscheinen. Ja, es ist, glaube ich, denen nicht mehr möglich, zu dritt zu disapparieren in dem
und
Moment.
Und ich glaube, es ging auch sehr schnell alles, ne? Und der, weil Hermine ja dann auch nur im Kopf hatte, wir müssen Harry unkenntlich machen. Das war ja anscheinend für sie oberste Prio. Da war dann das Apparieren quasi schon nicht mehr möglich, weil er auch das Zeit in Anspruch nimmt. Weil wir wissen, Yaxley macht das ja auch, der hält sich ja auch an Hermine fest.
Genau, ich glaube, die Gefahr wäre zu groß gewesen.
Dass du irgendwohin apparierst und dann hast du den Kampf da quasi, ne? Also,
ja.
Du hättest sie im Zweifel nur mitgenommen, ja.
Oder habt ihr eine andere Idee, dann schreibt es uns auf jeden Fall auch mal gerne.
Yes.
Ihr müsst uns sowieso häufiger auch auf die Eulenposten auch mal antworten, also was ihr dazu sagt. Und schickt uns fleißig Eulenposten mit Fragen. Wir wollen ja auch bald wieder ein Q&A machen.
Oh yeah.
Also könnt ihr auch gerne schon mal Q&A-Fragen, also auch zu uns oder zum Podcast an sich oder natürlich auch zur Harry-Potter-Welt, gerne mal in die Kommentare schreiben, damit wir eure Fragen mit aufnehmen können.
Ja, wir haben schon länger keins mehr gemacht und wir dachten, es wird mal wieder Zeit,
genau,
uns hier gegenseitig alle abzudaten. Und vielleicht kommen ja immer mal wieder noch neue dazu, die alten Folgen Q&A und so nicht gehört haben. Und dann können wir quasi nochmal refreshen.
Ja, yeah,
auf jeden Fall. Und wir wissen alle, dass man hin und wieder auch mal eine andere Antwort gibt. Das heißt, für alle.
Wir wissen unsere eigenen Antworten ja nicht mehr.
Für alle, die schon ein paar Q&As von uns gehört haben, wird es vielleicht auch neu. Ne?
Also schreibt uns alles, was euch interessiert an Fragen, auf jeden Fall mal in die Kommentare.
Yes.
Ja, und dann würde ich sagen, nächste Woche gibt es wieder Schokotratsch.
Juhu.
Und bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch die Outtakes. Bla bla.
Genau, dazu müssen. Nee, das redet gar nicht ins Mikro, ist auch schön.
Bla bla.
Ich habe ihn überhaupt oben auch gar nicht gesagt, wir kennen ihn als. Oder? Nee. Ich mach das mal noch eben schnell. Wir kennen ihn als brutalen und verarmten Großvater von Tom Riddle.
Das hast du jetzt voll nett gesagt.
Ach ja, wir kennen ihn als brutalen und verarmten Großvater von Tom Riddle.
Besser.
Jetzt habe ich aber bei Morfin genau dasselbe.
Ist ja egal.
Wir kennen Morfin als brutalen Onkel von Tom Riddle.
Okay, passt. Bla bla.
Deswegen habe ich auch zu beiden Namen etwas. Nee, habe ich gar nicht.
Bla bla.
Ich habe bei Morfin aber dafür was anderes.
Ach so, okay. Dann sprechen wir da gleich nochmal drüber. Bei
nee, habe ich gar nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe bei beiden die Schlange.
Bla bla.
Zauberministerier.
Bla bla.
Ja, aber das ist ja auch leider so ein bisschen das Problem. Weil eben durch diese ganze. Achso, nee, das lasse ich weg. Das ist ja richtiger Quatsch.
Bla bla. Nee,
ja.
Doch. Nee,
doch.
Doch. Doch.
Ja, keine Ahnung. Doch, ja, ich glaube schon.
Ich weiß es nicht. Man kommt hier durcheinander im Zeitstrahl. Bla bla. Warte, ich bin kurz ein bisschen verwirrt, weil das haben wir schon gesagt. Bla bla.
Ja, und weißt du, was ich mich auch noch gefragt habe? Wenn Murph. Jetzt komme ich mit den Namen durcheinander.
Bla bla.
Das werden aber ja wohl Marvin.
Hm.
Der dritte unbekannte Gaunt, Marvin.
Aber immerhin mit M.
Ja, das war die Mischung aus Morfin und Marvolo. Ja, genau, Marvin.
Marvin. Bla bla. Und Marvolo erklärt dann. Morfin erzählt dann, dass. Ich komme schon durcheinander.